Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, Gude, herzlich willkommen bei Doppelacht. Der große Rückblick zu spannenden Themen. Bei mir the one and only, mein favorite Bolzplatzkind, LS. Herzlich willkommen, wie geht's dir?
Boah, also mir geht's gar nicht so gut.
Körperlich, geistig, fußballerisch.
Ja, genau, genau. Auf allen drei Ebenen. Jetzt bin ich nicht so frisch. Körperlich nicht so frisch. Und fußballerisch geht's mir so wie dem Wetter. Grau, nass und trüb.
Das sind fantastische Aussichten für einen richtig guten Podcast. Ich habe mir auch schon überlegt, wir haben ja ähnliches Emotionales erlebt unter der Woche. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das hier ein ziemlich heißer Ritt wird.
Ja, ich behaupte mal, ich bin emotional ein bisschen gebeutelter.
Ja, aber auch nur, weil ich im DFB-Pokal schon emotional gebeutelt wurde von Saarbrücken.
Ja, genau. Da sprichst du es schon an, den DFB-Pokal. Aber bevor wir zum DFB-Pokal kommen, habe ich noch so
ein... Ich mach dir irgendwann einen Jingle. Lass es Gossip Corner, irgendwie sowas.
Ja, ich muss dir, also...
Bitte nicht HSV.
Doch, darüber müssen wir auch kurz sprechen.
Bitte, aber nicht Rostock-Hooligans.
Darüber, nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber...
Das ist gut, ich bin beruhigt.
Da kannst du mich ja abholen.
Muss ich nicht, danke.
Ich möchte dir einmal kurz bei Instagram ein Bild schicken von einem ehemaligen HSV-Spieler.
Ja.
Auch Bayern-Spieler und Leverkusen-Spieler.
Warte, es ist da. Ist hier Roberto.
Ja.
Ja, der ist eine absolute Maschine.
Der sieht körperlich fitter aus als zu seiner, oder vielleicht spielt er ja noch, weiß ich gar nicht.
Nee, der ist Ende 40.
Ja, also
der spielt nicht mehr. Nee.
Aber körperlich ein absolutes Brett.
Ja, komplett. Der zerreißt auch, der spielt ja noch Bayern-Legendenmannschaft manchmal. Und ich sag mal so, die anderen Leute, die so zwischen 45 und 55 sind, die haben die Spannung ihrer Profikarriere nicht zwingend aufrechterhalten. Und das sieht immer sehr, sehr witzig aus, wenn die Anzi Roberto abprallen, nicht hinterherkommen oder der die halt auf seriös einfach mal lang macht.
Ja.
Kommt so zweimal im Jahr vor, kann ich empfehlen.
Ja. Und da wir schon in Brasilien sind.
Brasil. Joga Bonito.
Nein. Ja, beim FC Santos ist gerade nicht so Joga Bonito.
Nee, Santos ist das erste Mal in seiner Geschichte abgestiegen.
Ja. Wie finden wir das?
Boah, ich sag dir ehrlich, finde ich schwierig, habe ich aber auch nicht so den Bezug zu. Es ist so, boah, Santos ist für mich halt Pelé und Neymar, so ein bisschen. Deswegen hat man Santos immer so ein bisschen aus Europa auf dem Schirm, aber ich kann jetzt nicht so viel zu Santos sagen.
Ja, ich auch nicht und ich glaube auch, das ist jetzt nicht der brasilianische Topclub, der viele Titel abgesahnt hat, oder?
Doch schon, also relevant viele Titel.
Aber nicht in jüngster Vergangenheit, oder?
Also der letzte große 10, Titel.
20 Jahren?
Also der letzte große Titel war Copa Libertadores mit Neymar, als er 19 war. Ja. Daran kann ich mich aktiv erinnern. Das ist halt dann auch so 10, 11 Jahre her. Da haben sie halt das Pendant zur Champions League gewonnen. Da war Santos noch relativ weit oben.
Ja, okay. Apropos gewonnen und ganz weit oben. Ein deutscher Mensch, Spieler, Fußballspieler durfte heute Nacht, am diesem Wochenende, ein Cup in die Höhe stemmen. Den MLS Cup.
Ach, ich weiß, Gressel heißt der, ne?
Ja.
Ich weiß auch den Vornamen nicht.
Julian Gressel, glaube ich.
Ja. Ja, mit Columbus Crew hat er LA FC ist es, ne?
Ja.
Nicht Galaxy. Ja, FC, klar, wo Chiellini spielt. Und Carlos Vela.
Und Timothy Tillman.
Oh Gott, ja, stimmt. Stimmt. Oh, es sind auch so krasse Karrieren teilweise. Wie die denn verlaufen.
Ja gut, aus der zweiten Bundesliga zu LAFC ist, also finde ich gar nicht so verkehrt. Zwar ist zwar jung, aber ob der jetzt in der zweiten Liga spielt oder in sein Zweitheimatland Amerika, ist ja auch nicht so, also für ihn ist es auch eine geile Nummer. LA kannst du auch gut leben.
Stimmt alles.
Why not? Und das Wetter ist auch besser als in Fürth.
Ja, das stimmt. Witzigerweise habe ich, als ich mal in Fürth war und wir Freunde besucht haben, habe ich den getroffen in der Innenstadt. Nur mal so Fun Fact.
Fun Fact-mäßig, weiß
ja,
ich nicht.
Meeting the Stars.
Ja, gestern getroffen habe, morgens um 4:30 auf dem Hamburger Berg.
Jan Delay.
Nein.
Verdammt.
Tschüss. Nein.
H.P. Wexler.
Ja.
Ja. da frage ich mich, wo kommt die Energie her, mit Mitte 50 da noch auf dem Hamburger Berg zu attackieren?
Ja, gut, ich glaube, da gibt es so ein, zwei Sachen, die dich wach machen. Vielleicht.
H und P?
Ja, genau. So, kommen wir zum nächsten Gossip-Thema. Ich habe da noch zwei,
drei, vier, sieben.
Ich habe noch ein paar Sachen. Eine Sache können wir aber zum gestrigen Top-Spiel packen und das andere auch zum 5-1-Spiel. Aber ich habe eine Frage. Welche Schuhmarke trägt Lewis Holtby, der heute der 1-0-Siegtorschütze gegen die Fortuna Düsseldorf gewesen ist?
Umbro.
Nein.
Keine Ahnung. Was interessiert
mich? Mizuno.
Oh Gott. Oh Gott, ja, das sind die Asiaten, ich weiß.
Japaner. Ich finde, also ich war auch schon mal kurz davor, mir so einen Trainer zu kaufen von denen.
Es gab in den Nullerjahren eine Signature-Line Francesco Totti x Mizuno.
Echt?
Ja. Der hat damals
die hattest du nie?
Nee, der hat damals einen Exklusivdeal mit denen unterschrieben für sehr, sehr viel Geld und ist dafür von Nike weg.
Eieiei.
So richtig, richtig klassische schwarze Ledertreter gab es mal von Mizuno.
Okay. Ja, dann kommen wir auch schon, wo wir da sind, in die zweite Bundesliga.
Ach, schwierig, schwierig. Mach dein Take.
Ja, HSV leider verloren.
Boah, richtig, richtig schade, ja.
Richtig schade?
Richtig schade.
Davon geht die Welt unter, deswegen regnet es heute auch in Hamburg.
Haben wir gegen Paderborn gespielt?
Ja.
Ja, die verlieren immer gegen Paderborn. Die sind seit 6 Jahren in dieser Liga und verlieren immer gegen Paderborn. Die haben schon Aufstiege gegen Paderborn liegen lassen. Ja, kann ja nichts. Ich im ersten Jahr.
Jetzt die Frage, wie lange ist Walter noch Trainer? Dem jetzt, glaube ich, haben die zweimal hintereinander verloren?
Ja, zweimal. Und sie haben zweimal hintereinander verloren?
Und Pokal raus.
Und Pokal raus.
Gegen Fabian Reese.
Ja, im Alleingang.
Ja.
Und Nader, den Influencer, der Fußballer ist.
Nader El Jindawi.
Ja, genau der.
Ja.
Kenn ich doch.
Ja, aber somit trennen sie auch 4 Punkte bis zur Tabellenspitze, bis zum FC St. Pauli, der nur unentschieden gespielt hat.
Und, das ist das Ärgerliche.
Ja, und Kiel aber gewonnen und Kiel gleich auf mit Pauli.
Ich bin froh, dass meine drei Nordclubs oben stehen. Es könnte eben gefühlt, also Holstein Kiel spielt ja seit Jahren immer um den Aufstieg. Eine Saison werden sie 11. bis 8. Um den Aufstieg, eine Saison werden sie 11. bis 8. So, irgendwann sind die mal dran. Pauli von der Spielentwicklung im letzten Jahr muss eigentlich aufsteigen. Und das heißt wieder, dass der HSV Relegation oder auf der Strecke bleibt. Ich befürchte aber, dass zumindest diese ganze Saison Tim Walter noch Trainer ist. Und nur wenn sie es nicht schaffen, aufzusteigen, dann tritt er zurück und fliegt nicht raus.
Ja, ich glaube, dann muss er erstmal in...
Dann läuft einer in Husum Amok, ich sag dir das.
Ins Kloster.
Ja, also Per muss halt wirklich ins Kloster. Also ja. dann ist, glaube ich, ganz vorbei.
Zusammen mit Tim Walter.
Ja, wir haben gestern einen Artikel weitergeleitet von der Stuttgarter Zeitung, warum Tim Walter gescheitert ist. Und dann sagt er, bitte 1:1 so übernehmen. Das waren 6 Gründe, warum Tim Walter vom VfB Stuttgart rausgeflogen ist.
Und die 6 Gründe kannst du genau 1:1 in den beim HSV oder wie?
Ja. Also okay. Du kannst sie wirklich unironisch 1:1 glatt übertragen.
Ja. Ja, okay. Ja, dann wollen wir die zweite Liga abschließen. Na, oder was, du hast eben noch was angesprochen mit Rostock Ultras. Was war da los?
Boah, schwierig. Ich hab's auch nur im Ticker gelesen. Ich habe ja heute Vormittag ein bisschen Twitch geguckt und wenn du dann so die einschlägigen EAFC-Streamer guckst, dann hast du natürlich einen Chat von 8000 Hyopies, die glauben, dass sie Ahnung vom Fußball haben. Und auf das nächste irgendwie, alles, was laut ist in der Öffentlichkeit, wird da ja immer besprochen. Und dann, sag mal Meinung dazu. Ja, schwierig. Also das Spiel war wohl eine halbe Stunde unterbrochen, weil Schalke-Fans irgendwie einen Aussichtsblock bei Hansa auseinandergenommen haben. Das fand Hansa dann wieder nicht so witzig. Keine Ahnung. Ich habe es mir nicht durchgelesen, es war nur einfach absoluter Quatsch. Aber mein Highlight des Ganzen war, das Spiel wurde in der 36., 38. Minute unterbrochen. Und vorher hat einer von Rostock irgendeinen brutal umgesemmelt. Spiel wird unterbrochen, Mannschaften sind eine halbe Stunde in der Kabine, die kommen wieder raus, stellen sich auf, Schiri gibt dem Rot. Das war die allererste Szene.
Geil.
Also muss ich sagen, war ein bisschen mein Humor. Am Ende gewinnt Schalke das Spiel 2:0. Aber was sie da geritten hat, also war auf allen Ebenen von allen Leuten keine Glanzleistung.
Okay.
Das muss man sagen.
Ich sehe unschöne Szenen in Rostock. Fanausschreitung zur Spielunterbrechung. Ja, gut. Menschen aus Gelsenkirchen sind, glaube ich, nicht die hellsten. Und die da in Rostock im Fanblock stehen, glaube ich, auch nicht.
Nee, ist immer ganz, ganz, ganz schwierig, sage ich dir, wie es ist.
Ja.
Ist so, habe ich aber, wie gesagt, wenn ich mich nicht mit beschäftige, habe ich nicht viel, viel Meinung zu.
Was auch schwierig war.
War der DFB-Pokal?
Ja, genau. Also, war nicht so von Erfolg gekrönt.
Du sprichst von deinem glorreichen Heya BVB?
Mhm.
Wenn die Kurve lacht und springt und singt, dann ist Edin glücklich?
Ja, aber die hat nicht so viel gelacht und gesprungen.
War ja auch ein Auswärtsspiel.
Ja.
Und gab auch nicht viel. Sie wurden ehrlich gesagt ein bisschen hergespielt.
Das war fast wie das Bundesliga-Hinspiel, also Hinspiel.
Nur, dass Stuttgart noch mehr Chancen hatte.
3 Wochen?
Ja.
Nee, ich fand, gut, das habe ich da nicht gesehen, das Spiel, aber so die Light-Version davon.
Boah, Stuttgart war schon nochmal ein gutes Stück stärker, fand ich, als im Bundesliga-Spiel. Weil wenn das 4-0 ausgeht, kannst du dich nicht beschweren. Also der einzige Grund, warum es nicht 4-0 ausgeht, ist
Kobel.
Ja,
es ist wirklich so, der hat da wieder brettstark gehalten. Und was, hast du die Szene das von dem Abseitstor gesehen?
Ja, habe ich. War ein ganz normales Abseitstor.
Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Da fehlt mir die Sprache. Du kannst doch nicht einfach zufrieden nach vorne rennen.
Ja, aber was willst du machen? Also
langsamer laufen. Das ist ganz einfach.
Ich überlege gerade, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, weil du bist ja gerade völlig entrüstet. Ich überlege gerade, mit wem habe ich denn über dieses Abseitstor gesprochen? Hätte mit Pierre drüber gesprochen? Weil für mich ist das ein ganz reguläres Abseitstor, wo du gar nicht viel machen kannst. Weil jetzt kommt der Schnittstellenpass, Füllkrug geht in den Raum und dann legt er ihn quer. Also was soll Beino Gittens machen? Er kann ja nur auf den Pass spekulieren.
Ja, natürlich, er kann auf den Pass spekulieren, aber dann steht er zu weit vorne oder ist so weit nach vorne gelaufen. Dann machst du mal kurz Stopp.
Ja, aber
dann läufst du langsamer.
Junger Spieler, das ist eine Zehntelsekunde.
Ja, der junge Spieler, Pappelapapp, das musst du auch schon in der Jugend können. Du weißt doch, was Abseits ist.
Ja, aber das kannst du, glaube ich, auf so schnell, wie das Spiel funktioniert und so schnell, wie diese Szene abläuft, kannst du das so gut wie nicht timen auf die Zehntelsekunde, dass du da nicht im Abseits stehst. Es wäre natürlich
für den... Ich erwarte, dass er das timen muss, so. Also vom auch nicht nur bei einem Gittens, vom Bundesligaspieler erwarte ich, dass das timen muss. Ich erwarte das von meinem Mitspieler, meinem GWE, dass sie das timen können. Dann darf ich das auch von dem Spieler erwarten. In der Bundesliga.
Boah, sehe ich ehrlich gesagt anders, weil das kann dir wirklich passieren, weil du ja auch den Raum und die Bewegung erstmal antizipieren musst. Ja, das
kann dir passieren, wenn der Ball nicht früh genug gespielt wird, dass du dann im Abseits stehst. Aber Füllkrug wartet jetzt nicht extrem lange, bis er den Ball spielt.
Guck dir mal die Tore von Stuttgart und Leverkusen an, wie die, also es ist keine Überspielsituation, wo du zu weit vorne stehen kannst, aber wie die, ich sag mal, Cutback-Pässe time, das ist doch mal eine andere Qualität.
Ja, gucken wir heute 21:45 im NDR Sportclub an.
Es wäre natürlich für Dortmund die Möglichkeit gewesen, sehr unverdient und fast aus dem Nichts wieder ins Spiel
zu kommen. Ja, genau.
Ja, das muss man sagen.
Das wäre dann klassisch den Ball.
Aber ich sag dir auch ehrlich, wäre der drin gewesen, hätten die Spiel 2-1 gewonnen.
Nee, wahrscheinlich.
Weil Stuttgart mit den Chancen nicht so gut umgegangen ist.
Nicht ganz. Aber kommen wir zu den anderen Ergebnissen. Ich habe am Dienstag geschaut, auch noch Gladbach gegen Wolfsburg. Sehr, sehr bitter für Wolfsburg. Jonas Wind war das vor der Verlängerung oder vor dem regulären Schluss eine glasklare Chance, wo der Ball eigentlich reingehen muss, trifft ihn aber nicht. Nee, die haben ja nach Verlängerung verloren. Es war kurz vor Schluss, der regulären 90 Minuten. Hat er den daneben gesetzt. Relativ kurz danach war Schluss. Und dann verlieren sie 1-0 in Verlängerung, nach der Verlängerung.
Sehr bitter. Ja, soll ich was sagen? Ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich habe dann so auf den Ticker mal geguckt und dann war ich so, Verlängerung, das zieht sich immer länger. Ich habe so 118. angemacht, weil ich Bock auf Elfmeterschießen hatte und auf Leid und Entscheidung vom Punkt. Ich hatte das Ding an, 40 Sekunden später, Flanke, Kopfball rein.
Ja,
Und ich habe mich geärgert. Oh, habe ich mich geärgert.
Ich habe mich auch geärgert, weil ich habe mich auch schon seelisch darauf eingestellt, auf ein Elfmeterschießen. Ich hatte richtig Bock auf ein Elfmeterschießen.
Ja, weil es gibt nichts Geileres, als neutral ein Elfmeterschießen zu gucken, wo der Scheiß egal ist, wer gewinnt.
Genau. Und das Spiel gab es jetzt nicht so her, dass es da sich ja einen klassischen Sieger herauskristallisiert.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich einfach Voyeur eines Elfmeterschießens bin.
Ja. Naja. Dann, wo wir auch noch drüber sprechen müssen, der DFB-Pokal-Bundesliga-Schreck, 1. FC Saarbrücken. Schlägt Eintracht Frankfurt 2-0.
Ja, und komplett verdient. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja die Message dahinter. Nicht, dass sie die schlagen, sondern dass Frankfurt also einfach gar nichts macht. Und es ist ja auch nicht so, dass Saarbrücken die komplette dritte Liga herspielt. Die sind Elfter in der dritten Liga. Die
spielen gegen Abstieg.
Ja, die sind im unteren Mittelfeld und ich glaube, das ist sehr, sehr eng in der dritten Liga. Ja, deswegen können die da auch relativ schnell unten reinrutschen.
Nur ein paar Punkte vor Arminia.
Die glorreiche Arminia von der Alm.
Ja. Ja, na klar.
Deswegen ist schwierig, da dann von Frankfurt so eine Leistung abzurufen, weil das eine gute Gelegenheit gewesen wäre, dieses Jahr, glaube ich, relativ weit zu kommen.
Ja, relativ weit und die Chancen sind ja auch groß, ins Finale zu kommen, beziehungsweise dann auch das Finale zu gewinnen, weil es geht tendenziell auch schon vor der Runde nur gegen Leverkusen.
Ja, Leverkusen ist jetzt der große Favorit. Stuttgart könnte man noch einen Case für aufmachen. Es ist aber so, du hast jetzt noch 8 Mannschaften, du hast 3 Bundesliga-Ligisten, 4 Zweitligisten, 1 Drittligisten. Ist das erste Mal seit 2004, dass so wenige Bundesligisten im Viertelfinale stehen. Möchtest du noch über andere Partien sprechen?
Eine.
Dann hau raus.
Natürlich Hertha.
H-O-H.
Hertha BSC. Fabian Reese gewinnt gegen den HSV.
Haben wir eben schon gesagt, muss man auch so sagen. Also ein überragendes Spiel von Fabian Reese. Ich habe lange keine so einprägsame, starke Einzelleistung im deutschen Fußball mehr gesehen. Also unabhängig jetzt von Pokal, Champions League, Bundesliga, Zweite Liga. Also wo du wirklich siehst, dass ein Spieler so sehr in diesem Spiel ist, dass du weißt, er wird es alleine entscheiden.
Ja, also wirklich, also das war schon stark. Und wer nicht da gewesen hätte, hast du heute gewonnen.
Ja, und für den HSV natürlich wieder also extrem bitter, weil du kommst in der 90. das 2-2 und dann noch in der 120. das 3-3. Also du bist da, du kämpfst dich zurück. Sie drehen ja, meine ich, sogar das Spiel. Hertha geht in Führung und dann 2-1 HSV.
Ja.
Also du Einsatzmentalität und Wille stimmen ja komplett beim HSV, aber du wirst ja halt emotional komplett zerbrochen. Also kein Wunder, dass du dann gegen Paderborn verlierst, weil die musst du ja erstmal wieder aufrichten. Also wenn dir zweimal in der Nachspielzeit das Spiel geklaut wird und du dann im Elfmeterschießen verlierst, ist schon schwierig.
Schon ärgerlich, schon bitter. Ja, das war's zur Dings. Weißt du, wann die Auslosung ist? Ist die nicht heute? Nee.
Ach, doch, irgendwann oder jetzt oder nächste Woche. Kann sein. Meine Frage ist jetzt aber, bei noch 8 Mannschaften drin.
Ab 19:15 Auslosung der Pokal-Viertelfinals.
Läuft gerade. Siehst du, unabhängig von den Begegnungen, wer gewinnt den DFB-Pokal?
Geht nur über Leverkusen.
Aber gewinnt Leverkusen auch den DFB-Pokal?
Also, schon. Doch. Für mich sind es nur Stuttgart oder Leverkusen. Mehr nicht.
Ja.
Weil du hast 4 Zweitliga-Clubs, 1 Drittliga-Club. Gladbach traue ich das einfach nicht zu. Also ja, Leverkusen oder Stuttgart. Und ich sag Leverkusen.
Kommt, glaube ich, darauf an, wenn es im Viertel- oder Halbfinale aus irgendwelchen Gründen Leverkusen und Stuttgart gibt, einer von den beiden.
Das wäre geil.
Ich habe irgendwie einen Sweetspot für Kaiserslautern.
Was?
Ja, völlig random. Meine Herausforderung ist aber damit, wenn die ins Finale kommen, spielen die ja auf keinen Fall zu Hause. Dann spielen die Lautern ja in dieser Schüssel in Berlin. Und wenn sie da gegen Stuttgart oder Leverkusen spielen, wird es nichts. Also mein finaler Call ist Finale Stuttgart-Kaiserslautern. Es sei denn, die werden jetzt in den nächsten 3 Minuten gegeneinander gelost, bei meinem Glück.
Ja, ja.
Die Szene schneide ich aber nicht raus.
Nee, ich hätte. Wird es auch Pauli gönnen, ins Finale zu kommen?
Stimmt, die sind ja auch noch drin.
Ja? Und geil wäre ja auch irgendwie, denn, dass in der nächsten Runde irgendwie Leverkusen gegen Stuttgart spielt oder Leverkusen gegen Gladbach. Also, dass die zwei Bundesligisten gegeneinander spielen.
Mhm.
Weil Leverkusen dann kommen gegen Gladbach
ist ja sogar Derby.
Ja, und dann kommen mehr Zweitligisten halt weiter ins Halbfinale. Und das erhöht nochmal die Chance. Weil dann hast du nachher vielleicht im Halbfinale 2 Zweitligisten gegeneinander. Und dann weißt du schon, ja, ein Zweitligist ist fährt nach Berlin. Das ist ja für einen Zweitligist ist eine Bombensache. Also erstmal auch finanziell, auch ein starker Anreiz.
Ja, und wenn du gegen Leverkusen oder Stuttgart spielst, spielst du in Europa. Ja. Will ich nur mal so gesagt haben.
Ja, stell dir mal vor, Pauli gewinnt den DFB-Pokal, steigt in die Bundesliga auf und spielt international.
Der HSV wird Vierter?
Ja! Das wäre sowas von brutal. Das wäre sowas von verrückt.
Aber dann könnt ihr sogar das Finale verlieren, wenn ihr trotzdem international spielt oder aufsteigen.
Was, Herr? Nee.
Wenn die gegen Leverkusen das Finale verlieren, spielen sie ja trotzdem international. Nein. Ja klar, Leverkusen kommt 100% in die Champions League
oder Meister. Ja, aber der Platz geht seit Jahren in die Liga.
Ist das so?
Das ist so.
Ach ja, stimmt, das haben die 2015, 16 mal geändert. Oh ja. Mann!
Ja, ja, aber das wird brutal. Dann haben wir wieder internationalen Vereinsfußball in Hamburg. Aber es ist nicht der HSV.
Ich bin mir gerade unsicher, was das angeht, weil nur in den letzten Jahren immer zwei Mannschaften gegeneinander gespielt habe, die 100%ig international spielen.
Nee, ich bin 120% sicher.
Ist ja okay. Ist mir im Grunde, also der DFB-Pokal, um das kurz abzuschließen, ist für mich ein Wettbewerb, der mich dann interessiert, wenn Bayern ihn gewinnt. Ja, das ist mir völlig egal.
Nee, mich interessiert auch so. Aber wir haben jetzt
schon viele lieben den DFB-Pokal ja mehr als deutsche Meisterschaft. So.
Ja, wir haben jetzt schon fast 22 Minuten auf der Uhr. Lass uns zur Bundesliga kommen.
Ich sag mal so, wir starten mit dem Spieltag rein und wir holen die Zeit, die wir gerade in Gossip und DFB-Pokal hängen und liegen lassen haben, mit den ersten drei Spielen wieder rein. Das garantiere ich dir.
Ich dachte, es kommt eine lange Ansage und dann so am Ende nicht auf.
Doch, wenn wir das gut machen.
Ja, dann lass uns, was sind die ersten drei Spiele bei dir?
Hoffenheim Bochum, Heidenheim Darmstadt, Wolfsburg Freiburg. Ja, okay.
Nein. Erstmal eine kurze Frage. Also, Hoffenheim Bochum, wo ist Maxi Bayer? Ist er verletzt?
Ja, ich hab extra nochmal nachgeguckt. Der ist irgendwie angeschlagen. Nicht schlimm, aber ich glaube, irgendwas Muskuläres.
Ja, okay.
Also, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Aber dann lass uns reingehen und ein bisschen Tempo aufnehmen. In den Spielfilm, wir haben die Hoffenheimer Empfang Bochum. Fun Fact, Bochum hat seit 5 Spielen nicht mehr verloren. Muss man auch mal dazu sagen.
Respekt.
Hoffenheim seit 5 Spielen ohne Sieg und Hoffenheim ändert das System. Wir sehen Hoffenheim in einem 4-2-3-1, mehr oder weniger.
Und so laut Aufstellung Kicker, Prömel links außen.
Ganz genau. Das war relativ interessant. Ich kann mich auch fast nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal Hoffenheim in der Viererkette gesehen habe. Das muss wirklich gefühlt 2-3 Trainer her sein. Weil sowohl Sebastian Hoeneß, Nagelsmann, ich überlege gerade, wer war dazwischen noch Trainer. Das waren alles André Breitenreiter. Ja, okay. Das waren irgendwie alles keine Viererkettentrainer. Wie du eben schon gesagt hast, Maxi Bayer ist nicht mit dabei. Ja, zum Spiel gibt es nicht so viel zu sagen. Es ist irgendwie so ein Freitagsspiel, was um 20.30 Uhr
relativ untergeht. Relativ souverän, ne? Von Hoffenheim, würde ich so sagen.
Ja, Hoffenheim führt 3-0. Player macht noch den Anschluss. Es ist der zweite Heimsieg der Saison erst für Hoffenheim im 7. Versuch. Die waren ja auswärts relativ stark, dadurch stehen sie relativ gut da in der Liga. Und für mich, Bochum tut denen jetzt nicht weh, wäre aber bei aktueller Form ein Spiel gewesen, wo man nicht hätte verlieren müssen, finde ich.
Ja, absolut, aber ja, vor allem wäre es einfach besser und hat die bessere Ausgangslage, das sollten sie schon gewinnen.
Und ja, Hoffenheim hat auch mehr Qualität im Kader,
ja, muss man auch ehrlich sagen. Und Hoffenheim, jetzt 2 Punkte ran an
Dortmund.
Ja.
25-23. Ja, bitte. Das wird langsam ein bisschen eng.
Ja, für den Edin. Aber kommen wir zum nächsten Spiel.
Das ist bei mir Heidenheim gegen Darmstadt.
Darüber willst du kurz sprechen?
Ja, da möchte ich nicht so groß drüber sprechen. Es sei denn, du hast jetzt das absolute Top-Thema, was ich an dem Spiel nicht gesehen habe. Weil für mich ist es ehrlicherweise das Duell der beiden Aufsteiger. In erster Linie. Auch ich finde das schwer, weil das sind einfach vom Spielermaterial her und inhaltlich die beiden schwächsten Mannschaften der Bundesliga. So muss man sagen. Das Einzige, was die für mich unterscheidet, ist, dass Darmstadt wirklich Zweitliga-Mittelfeldfußball spielt und Heidenheim zumindest versucht, spielerisch mitzuhalten und das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen.
Ja, definitiv. Und ich fand es bisschen gemein, dass Darmstadt geführt hat.
Ja.
Also das Heidenheim 1-0 geführt und dann 2-1 Darmstadt. Fand ich ein bisschen bitter, Wobei man sagen muss, das Tor von Skarke war gut gemacht.
Ja, aber zum Skarke schießt du vier Pflichtspieltore pro Saison. Und da eins ist immer ein absoluter Banger, Typ Tor des Monats. Und die anderen drei sind mindestens gut.
Ja.
Dafür hat er auch 97 Torabschlüsse in Fangzaun. Aber Tim Skarke ist so ein Spieler, wenn du nachher seine Top 10 Tore zurückschneidest, könntest du denken, oh, der hat eine gute Champions League-Karriere.
Ja, ja, so. Das war ein Baller.
Ja, wirklich. Das ist Tim Skarke für mich.
Ja, und also, du wolltest was sagen, du hast Luft geholt?
Ja, ich wollte sagen, wer wirklich ein Baller ist, ist the beard of the league.
Beste?
Ja.
Wie heißt du mit Vornamen?
Ja, Niklas.
Ah, ja, richtig.
Ja, ich arbeite mich ran. Er hat sich Respekt bei mir erarbeitet.
Ja, das ist gut. Und bemerkenswert, beide Tore nach Ecke.
Beide Tore nach Ecke und das erste Tor nach einer Freistoßstandard. Also drei Tore nach Standards von Heidenheim.
Das eine ist nur meinst du, Schöpner?
Ja.
Ah, das wusste ich nicht, ja, okay. Ja.
Das heißt auch, Jan-Niklas Beste, drei Assists in dem Spiel. Ist ein Case für den Spieler des Spieltags. Er kriegt ihn meiner Meinung nach nicht ganz, kommt später noch, aber das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 14 Spiele, Beste, 13 Scorer. 5 Tore, 8 Vorlagen.
Der spielt nächste Saison nicht mehr bei Hoffenheim, Heidenheim.
Das glaube ich
vielleicht
nicht auch.
Vielleicht sogar in Hoffenheim.
Ah, das möchte ich nicht.
Ich
träume immer noch von Jan-Niklas Beste, entweder in Stuttgart oder in Frankfurt, als Halbraumzehner. Ja. Ich weiß, gerade spielt er noch ein bisschen mehr auf dem linken Flügel. Der kann das aber auch. Und wenn er noch ein bisschen weniger defensiv machen muss, wenn er eben noch eine Schiene hinter sich hat und dann noch so ein bisschen mehr Playmaking. Also ich hab da eine Vision. Und ich habe auch eine Vision, die ist sehr weit hergeholt. Aber Fußball entwickelt sich ja immer weiter und wird immer spezifischer.
Na?
Und der Mann ist einfach eine Standardrakete. Warum?
Ist das einer für die Nationalmannschaft? Ist es einer für Deutschland?
Grundsätzlich nein, aber der ist ja, also im Vergleich, so ein starker Standardschütze. Ey, nimm den als, also ich bin dafür, Manuel Riemann und Jan-Niklas Beste als Special Unit Player mit zur EM. Und bring den irgendwie, wenn es eng ist, in der 80. bei 1-1 und lass den Ecken und Freistöße treten.
Ja.
Die sind gefährlicher als alles, was andere reinbringen. Und Riemann, wenn du im Elfmeterschießen bringst, bring Riemann. Das kannst du halt natürlich nicht machen. Du kannst nicht von einem Elfmeterschießen gegen, weiß ich nicht, Frankreich. Stell dir mal vor, du wechselst Manuel Neuer in 121. Minute aus für Manuel Riemann. Das kann ich mal
vorstellen. Im Finale. Und Manuel Riemann hält die entscheidenden Elfmeter.
Nee, der macht der hält erst einen und macht dann den entscheidenden rein, weil der ist ja so bekloppt.
Alter. Nee, sowas gibt's nur an der Playstation.
Ja, leider ja. Ist aber mein Humor und Jan-Niklas Beste. Sehr interessanter Spieler und wie gesagt, ich habe da die zwei Landing-Spots für mich ausgemacht, weil stell dir mal vor, ganz kurz, die Minute noch. Gyrassi geht, ich glaube im Winter nicht, aber im Sommer. Dadurch hat Stuttgart das Geld, um die UNDAF-Kaufoption zu ziehen und von den restlichen 18 Millionen, die sie davon noch übrig haben, holen die Beste. Und dann hast du vorne.
Ja, ich habe aber gestern mit einem Stuttgart-Fan gesprochen und er sagt, die brauchen einen Spielertyp wie Gyrassi.
Boah, ja. Können wir gleich noch drüber sprechen im Stuttgart-Blog. Ich will nur dahin. Ich bin ja auch verliebt in Chris Führig, ist ja so.
Thomas Müller auch.
Ja, zu Recht, aber auch Führig, UNDAF, Beste.
Ich hab
ein bisschen zu viel Bock.
Ja, gut.
Wir müssen also, ganz, ganz schnell weiter, ja, weil da war inhaltlich zu Heidenheim gegen Darmstadt war das nicht viel.
Nee, ist ja auch egal jetzt. fahren wir nach Wolfsburg? Steigen wir in unseren VW und fahren nach Wolfsburg?
Können wir gerne machen. Die Freiburger sind mit Jobrad gekommen und haben 3 Punkte mitgenommen.
Ja, hat sie. Gregoritsch genetzt.
Ja. Oh, aber wieder, ey. Ich verstehe das nicht. Und ich habe ja letzte Woche, ich habe ja heute auch noch die Zitatkachel der letzten Folge hochgeladen.
Ich weiß schon, was jetzt, nächste Woche bei dir die Zitatkachel wird.
Na?
Das mit dem Jobrad.
Boah. Vielleicht, ja. Könnte sein. Oder es wird halt wieder ein Abgesang auf Niko Kovac.
Ja, ich bin das mit dem Jobrad. Das ist witziger.
Ja, okay. Gucken wir mal. Das war auch wieder, also Wolfsburg ist ja immer bemüht. Ich verstehe aber nicht, warum der Nico immer am System, immer an den Leuten. Also der schraubt da so viel rum. Und du hast gar keine Ruhe, gar keine Konstanz. Dann hast du einen Maxi Arnold, der eigentlich der Kapitän der Mannschaft ist. Und wirklich, also wenn Wolfsburg mal einen Identifikationsspieler hatte. So.
Maxi Arnold.
Ja, also auf jeden Fall die letzten Jahre. Also Maxi Arnold ist der Roy Präger seiner Generation.
Genau.
So, das muss man ja einfach so sagen. Und dass du den denn immer so hin und her rotierst, weiß ich nicht. Und dann, ganz ehrlich, dann bist du halt auch irgendwie die bessere Mannschaft. Aber Freiburg ist inzwischen an dem Punkt, die sind kein Underdog mehr. Die machen ihr Tor und dann spielen die das ganz souverän runter. Und dann gewinnt die das Spiel. Und das ist auch für mich der Grund, warum Freiburg inzwischen fast eine gesicherte, einstellige Tabellenplatzmannschaft ist.
Ja, definitiv safe. Absolut. Weil wir haben es ja geschafft, letzten Jahre nicht mehr die Leistungsträger abzugeben, sondern noch mehr in der Breite aufzubauen. Und die ziehen ja pro Jahr irgendwie immer 1 bis 2 Jugendspieler hoch, die es schaffen, da 50% der Spiele zu machen. Weil wenn ich jetzt auf die Aufstellung gucke, hat da hier der mein Röhrl wieder gespielt.
Hat sich reingearbeitet, muss ja, man ja so sagen. Ja,
ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, Sidilia, der ist kein Jugendspieler, aber Atubulu auch.
Ja, aber Sidilia haben sie, glaube ich, mit 18 oder 19 aus Frankreich geholt. Also ja. Sehr, sehr jung.
Ginter irgendwo auch.
Muss man ja sagen. Also der war zwar zwischenzeitlich mal weg, aber der hat ja eine gute Karriere hingelegt, aber Freiburg Jugend.
Ja, und gut, mein Kengo, den haben sie auch geholt, aber der ist 22. Sind Zorn Denis geboren. Das ist, glaube ich, ein Stadtteil von Paris und ich glaube, da kommt auch...
Ich glaube, Kolomoani her. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja,
genau.
Kann sogar auch Mbappé herkommen, aber der kann auch noch von Runners kommen.
Nico Höfler auch. Der ist jetzt zwar 33, aber der kommt auch aus der Jugend. Ist schon irgendwo bemerkenswert.
Ist ja auch absolut Freiburg-Urgestein. Ich habe aber eine ganz andere Frage, wo wir gerade über die Jugendspieler, die Freiburg hochgezogen hat. Wer hat die meisten weißen Westen Spiele ohne Gegentor in der Bundesliga?
Das hat Castells.
Diese Saison?
Hm? Hätte ich auch Castells gesagt, eigentlich. Aber nee, das ist das Atubulu?
Ja. Zusammen mit Jannis Blaswig. 5.
Wild.
Hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm, weil ich Atubulu ja auch immer so ein bisschen schwierig sehe in manchen Spielen und manchen Situationen. Aber die meisten Spiele ohne Gegentor. Es ist noch ein dritter Keeper.
Ja, sehe ich gerade.
Den habe ich auch nicht im Kopf gerade.
Lukas Radetzky.
Ah, stimmt.
Aber da finde ich es immer schwierig, das auf die... Ne, und Alexander Nübel. Auch noch.
Ach, krass. Den habe ich gar nicht mehr gesehen.
Da finde ich es immer schwer, das nur rein auf die Keeper zu beschränken.
Was ist es auch.
Ist irgendwo eine Gesamtleistung.
Das ist eine Mannschaftsleistung. Ja. So. Und es gibt ja auch Gegentore, wo du als Keeper einfach nichts für kannst.
Ja.
Also wenn du so eine 30-Meter-Fackel genau einen Knick kriegst, ja, den hast du halt nicht. Den hat auch keinen Ter Stegen oder keinen Kobel.
Ja, eben. Gut, wollen wir weiter?
Können wir? Einen Punkt noch. Wolfsburg spielt nächstes Wochenende gegen Darmstadt. Ich sage, sie gewinnen nicht und Niko Kovac ist nicht mehr Wolfsburg-Trainer am nächsten Sonntag, wenn wir hier sitzen.
Ja, ich habe ja gesagt, dass sie gegen Darmstadt... Doch, da gewinnen sie. Aber egal.
Ich hab gesagt, sie gewinnen nicht. Das heißt nicht, dass sie verlieren. Aber die werden wahrscheinlich 1-1 spielen.
Okay, ja.
Lass uns weitermachen, wir kommen.
Haben wir gut die Zeit aufgeholt in 12 Minuten.
Ey, ganz ehrlich, 12 Minuten für 3 Spiele?
Ist okay. Ja.
4 Minuten pro Spiel? Ja. Das schaffen wir mit Bremen gegen Augsburg auch.
Mhm.
Ganz kurz zum Spielfilm.
Na?
Bremen ist seit 4 Spielen sieglos. Augsburg hat unter dem neuen Trainer noch nicht verloren. Die letzten 4 Spiele. Und wir sehen... Ich habe es mir aufgeschrieben, ein umkämpftes Spiel auf statistischer Augenhöhe, das Bremen unterm Strich für sich entscheiden kann.
Ja, und Mann des Spiels. Vorbereitet und getroffen.
Ist ja schon Nationalspiel, sonst hätte ich gesagt, wir haben ja für die Nationalmannschaft. Aber ich sag mal so, da müssen wir in Zukunft mit vorsichtig sein. Ich habe noch einen Spieler, der was für die Nationalmannschaft ist, aber kommen wir auch später zu.
Nicht aus dem Spiel.
Nee, nein.
Bitte nicht sagen, wenn es soweit ist, ich versuche reinzugrätschen und sagen, es ist jetzt dein Spieler.
Okay, ja, sehr, sehr gerne. Möchtest du inhaltlich zu dem Spiel was sagen?
Glückwunsch an die Bremer.
Ja, wirklich. Es ist, glaube ich, das 10. Spiel in diesem Kalenderjahr, was Bremen nicht verliert. Also es ist wirklich desaströs, was Bremen unter Ole Werner macht.
Und für Ole Werner auch eine kleine Rettung.
Finde ich nämlich auch. Und da ist es mir das, also es ist sehr, sehr ruhig, finde ich, um Ole Werner noch in Bremen. Liegt aber auch, also einmal glaube ich, es liegt daran, dass Baumann zum Ende der Saison geht und dadurch eine relativ schwache Position als Sportvorstand hat, Bremen realistischer in seiner Erwartungshaltung geworden ist und einfach nicht denkt, okay, wir werden jetzt irgendwie, wir spielen um Europa. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen, siehst du eine Alternative auf dem Trainermarkt, wo du jetzt sagen könntest, der würde den Impuls setzen bei Werder Bremen aktuell?
Nein, und du musst mal sehen, gegen wen die letzten Spiele gespielt haben. Davor gegen Stuttgart? Kannst du nicht gewinnen? Davor gegen Leverkusen? Kannst du erst recht nicht gewinnen? Gegen Frankfurt unentschieden? Gegen Wolfsburg unentschieden? Also es ist okay. Und mit dem Team, ganz ehrlich, der ist auch nicht mehr drin. Sind Zwölfter. Also eigentlich sind die voll im Soll.
Ja, es sieht nur immer ein bisschen, also Bremen schafft es, hat es letzte Saison auch schon geschafft, nach der guten Hinrunde irgendwie immer in dem Moment ein Spiel zu gewinnen, bevor es eng wurde.
Ja.
Und das haben sie jetzt wieder geschafft gegen die Augsburger, wo man das auch aufgrund der Formkurve nicht zwingend erwartet hatte. Also hat Bremen quasi den Roadblock geschmissen für Augsburg und sich selber wieder so ein bisschen aus dem Abstiegskampf rausgehalten.
Ja, und jetzt nächste Woche wird's spannend. Spielen sie gegen Gladbach. Da ist nochmal was drin. Da können sie gewinnen. Sind ungefähr auf Augenhöhe. Gladbach 16, Bremen 14 Punkte. Da wäre nochmal was drin. Und danach gegen Leipzig. Ja, da kriegen sie eine Rutsche.
Wird schwierig. In Gladbach ist ja generell eine Wundertüte diese Saison.
Ja, es kann auch sein, dass Gladbach 4-0 gewinnt.
Alles ist
und
möglich.
Bremen komplett gegen, also an die Wand spielt. Oder andersrum.
Ja, deswegen, es ist wirklich, wirklich komisch. Und damit können wir meinetwegen direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Ja. Das ist nämlich Union gegen Gladbach. Und es ist Union Berlins erster Pflichtsieg nach 16 Spielen in Folge ohne Pflichtsieg.
Endlich! Wurde doch mal Zeit.
Und jetzt meine Frage, gegen wen haben sie ihr letztes Spiel gewonnen und wann war das?
Boah, das war schon mal letzte Saison?
Nee, am zweiten Spieltag.
Zweiten Spieltag gegen Darmstadt.
Korrekt.
Und Gosens hat...
Zwei Tore gemacht?
Zwei Tore, ja, ich würde zwei oder drei Tore gemacht, ja.
Wann war das Spiel?
Am Anfang, das zweite Spieltag.
Ja, am 26.08.
Da schien noch die Sonne. Da war warm.
Da war noch richtig Sommer.
Tja.
Da haben wir noch auf Terrassen gesessen und Cocktails getrunken.
Ja. Ein schönen Aperello.
Alter Schwede. Also es ist sehr, sehr lange her. Und ich fand, also man hat das auch an den Emotionen der Unioner gesehen. Man hat auch, fand ich, den Einfluss des neuen Trainers gesehen, dessen Namen ich auch in Woche 2 nicht aussprechen kann, was mir
leid tut. Bielica.
Vielen Dank. Herr Bielica spielt nämlich mit Viererkette und so habe ich Union Berlin noch nie gesehen. Das ist völlig absurd. In einem 4-2-3-1, wenn man das so will, oder 4-1-4-1.
Ja, oder 4-4-1-1, ich weiß es nicht.
Aber es ist eine Viererkette bei Union Berlin und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf.
Ja, Usovic ist ja kein Trainer mehr.
Das stimmt. Gladbach, unter der Woche im Pokal weitergekommen. Die haben auch 6 der letzten 10 Spiele gewonnen. Ich habe extra nachgeguckt. Aber wie wir eben schon gesagt haben, Gladbach diese Saison für mich...
Sehr wechselhaft.
Sehr, sehr wechselhaft. Und immer, wenn ich gerade so das Gefühl hatte, jetzt kommen sie langsam an, sie haben den Ceoane-Fußball verstanden, kommt wieder so ein Spiel. Sie sind aber auch, muss man ehrlich sein, so ein bisschen von dem Willen und der Bissigkeit der Unioner überrannt worden.
Ja.
Also der Sieg geht völlig in Ordnung für Union Berlin.
Definitiv. Und eine kleine Frage. Benedikt Hollerbach.
Ist korrekt, ja.
War es sein erstes Spiel von Beginn an?
Ist ja.
Und gleich genetzt, ne? Aber er hat schon Einsätze, oder?
Er hat schon Einsätze, aber ich glaube, er ist bis jetzt immer eingewechselt worden.
Ja, warte mal. Spiele beendet, 2. Nee, 6 mal eingewechselt, 2 mal ausgewechselt steht hier.
Ja, aber kein Startelf-Einsatz. War der erste? Oder war es der zweite Startelf-Einsatz? Das kann natürlich auch sein.
Kann ich das hier irgendwo sehen? Bei Kicker?
Boah, je. Nee, ich glaube, bei Transfermarkt kannst du es besser sehen. Aber ist das gerade kernrelevant für...
Nee, der hat schon mal gespielt. gespielt von Anfang an gegen Eintracht Frankfurt, wenn ich das hier so richtig sehe. Lass mich kurz, ich muss das nämlich für mich selber. Ja, hat er schon mal, hat schon mal gestartet gegen Eintracht Frankfurt. Wurde aber dann in der 56. Minute ausgewechselt, egal. Aber er hat genetzt und wer auch genetzt hat, nee, nicht er, doch, hat genetzt.
Kevin Volland?
Kaufmann.
Mikael Kaufmann, ja. HSV-Legende.
Ja. Also mehr oder weniger von meinem HSV vom Hoch gejagt, trifft jetzt in der Bundesliga.
Ist ja auch so ein, also ist ja eigentlich so ein typischer Union-Berlin-Transfer. Und ich meine, mich an unsere Saison-Preview erinnern zu können, wo wir gesagt haben, entweder spielt er halt nach 3 Monaten also gefühlt zweite Mannschaft, wo auch immer ja, die von Union Berlin spielt, oder der hat 8 Saisontore und ist irgendwie so der Torjäger to go.
Ja.
Es ist irgendwo genau dazwischen, kann man aber vielleicht jetzt mal so ein bisschen im Auge behalten, was ja, da so die nächsten Wochen kommt. Weil Kevin Behrens nach dem Dreierpack im ersten Spiel auch nicht mehr so viel gekommen.
Gar nicht.
Muss man ja auch ehrlich sagen.
Hast du noch was zum Spiel?
Ich würde ehrlich gesagt weitergehen.
Jetzt kommen wir...
Jetzt wird's hart. Wir kommen zum letzten Spiel der 15:30-Konferenz am Samstag. Ich habe die glorreiche Entscheidung getroffen, das Spiel im Einzelspiel zu gucken.
Ja, war doch super.
Ja, es war herrlich. Wir sehen Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park gegen Bayern München.
Hol mich ab, was war da los? Ich habe nur immer nur gehört, Tor in Frankfurt. Und dann habe ich immer gehofft, oh, bitte für Frankfurt.
War ja immer für Frankfurt.
Außer einmal war es immer für Frankfurt. Super.
Boah, ganz, ganz, ganz spät. Und es war auch irgendwie so ein Spiel, wo man das nicht erwarten konnte und auch so ein bisschen ein Rückfall in Bayern-Muster unter Tuchel letzte Saison. Ich hatte die Hoffnung, dass diese Inkonstanz in manchen Spielen jetzt nachdem es die letzten Wochen relativ gut lief, so ein bisschen abgestellt ist. Aber das war ein extremer Rückfall. Und ich bin auch geneigt, im Vorgespräch haben wir es eben schon gesagt, boah, Alfonso Davies, ne? Wenn Real 40 Millionen zahlt, fahre ich den dahin. Bin ich inzwischen bereit zu. Das ist defensiv einfach gar nichts. Ich habe auch nicht, das Schlimme ist ja, ich habe ja nicht mal das Gefühl, irgendwie der hat keinen Bock mehr auf Bayern oder irgendwie der hat keinen Bock, weiß ich nicht, irgendwie jetzt im Dezember in Frankfurt zu spielen, weil der spielt ja auch schon 4 Jahre Bundesliga. Aber irgendwie ist es einfach nicht das Wahre und der ist defensiv einfach nicht gut genug für Bayern. Tuchel, also das ist noch kein Tuchel-Kader und das merkt man einfach immer.
Ja, absolut. Hast du die Zähne im Kopf oder vor Augen vor dem 1-0?
Ja.
Was macht Masraoui da? Ja, wie klärt er den Ball? Das ist deine Lieblingsszene von dem ganzen Spiel.
Nein. Meine Lieblingsszene ist vor dem 3-0.
Wo Upamecano den Ball verliert?
Ja, genau. Es müsste das 3-0 sein.
Ich hab's gesehen, ich musste sofort an dich denken. Das war, aha.
Ja,
Ich hör schon. André wettert jetzt wieder, 100% sehe ich. Der schießt einfach nur gegen Upamecano. Zu Recht.
Was denkt er sich da?
Ja, was war seine Idee?
Er hat kurz gedacht, er ist Prime Lucio. Ich hab keine Ahnung. Aber auch einfach so stumpf. Also er kriegt den Ball ja irgendwie... Einfach in so einer Verschiebebewegung von Kim Meunier, nimmt den Ball an, guckt hoch, sieht den ersten Frankfurter, geht an ihm vorbei, sprintet, legt sich den Ball 3 Meter zu weit vor, Ball weg, er fliegt voll auf die Fresse, ein öffnender Pass und die werden mit 3 gegen 1 komplett überrannt.
Ja.
Wo ich mir so...
Und tut mir leid, da kann ein Trainer auch nichts gegen machen.
Nein, weil, also in Anführungsstrichen, das ist ja das Schlimme bei Upamecano, da ist ja 95% ist das ja grundsolide, was der macht.
Aber die 5% sind so grundlegend scheiße, da verfällt er in kleinen Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck.
Ja, leider wirklich. Und ich sag auch, es ist sehr, sehr ärgerlich, dass der Licht nicht fit ist. Aber wenn du, also es wird im Winter was passieren, es wird da auch ein Spieler kommen. Es wird nicht Araujo, also sowas ist im Winter völliger Quatsch. Aber ich bin geneigt zu sagen, oh, das geht ja gar nicht, fällt mir gerade ein.
Ist das Urteil von Boateng schon durch?
Boah, lass das gar nicht aufmachen. Ich wollte gerade dahin, lass De Ligt und Kim spielen um jeden Preis und nimm Upa so ein bisschen raus.
Aber Kim ist doch im Asien.
Das ist mir dann in dem Moment eingefallen, deswegen habe ich gezögert. Du wirst, aber De Ligt muss spielen. Sobald der wieder fit ist, selbst wenn der die ersten 4, 5 Spiele noch nicht bei 100% ist oder irgendwie mal vielleicht ein Sprintduell verliert, nicht spritzig genug ist oder auch mal einen unglücklichen Pass spielt. Aber du musst Matthijs De Ligt spielen lassen, du musst ihm Selbstvertrauen geben, du musst ihm Sicherheit geben, weil dann reißt der die Leute mit. Der muss wieder genau das spielen, was ich letzte Mal in der Rückrunde gemacht habe, weil so kann das nicht weitergehen. Also in dem Spiel muss man ja sagen, Davis spielt einfach seit einem Jahr defensiv nicht gut, Kim ist völlig, völlig überspielt und hat auch immer mal wieder einen Schnitzer drin oder kommt halt in einem Sprintduell nicht hinterher gegen einen wirklich sehr schnellen und sehr starken Omar Mamouche. Upamecano hat seinen alle drei Spiele mega Bock drin, der auch Upamecano, wenn er einen Fehler macht, der verschuldet ja auch immer ein Gegentor.
Ja.
Also, der macht ja verhältnismäßig wenig Fehler. Und auch
aber auch krasse Fehler. Wenn er Fehler macht, ist scheiße.
Ja, genau. Auch statistisch erfasst macht er wirklich relativ wenig Fehler. Aber die Fehler, die er macht, sind so spielentscheidend und so elementar. Was Mousrawy macht, Kimmich verschuldet auch irgendwie da im Aufbau ein Tor, ich glaube das 4. oder so. Also, boah. Weil, jetzt komme ich zu meinem Punkt. Bayern hat mehr Torabschlüsse, Bayern hat einen höheren XG-Wert, Frankfurt schießt insgesamt 14 Mal aufs Tor, aber in der ersten Halbzeit haben die 6 Mal aufs Tor geschossen und 3 davon waren drin. Also,
boah. War das das zweite Tor, was in die kurze Ecke ging und was da so durchgestolpert wurde?
Ja, das war das zweite. Kann Neuer auch haben.
Ja, kann man, ja, kann er haben.
Muss er nicht, finde ich, aber nee. Kann, weil das einfach
ein... Aber das ist auch so ein Ding geht einmal, 1 von 10 Mal rein.
Es war einfach ein Spiel, wo bei Frankfurt alles geklappt hat.
Ja, genau.
Es ist ganz, ganz schwer, aber es ist eben einfach dieses gefährliche Muster. Ich verstehe auch nicht, warum dann ein Choupo-Moting spielt. Ich weiß, der hat ein ganz, ganz hohes Standing bei Tuchel, aber boah, ja, und Musiala war angeschlagen. Ey, lass Müller spielen, wirklich. Du tust dir einfach keinen Gefallen, wenn du Müller so ganz wegrotierst bei Bayern München, frag mal Niko Kovac. Gut, da war Müller auch noch 4 Jahre jünger, aber trotzdem fragt man Niko Kovac. In solchen Spielen, selbst wenn der nicht mehr 50 Pflichtspiele die Saison macht, ist ja auch okay, der wird 35. Aber in solchen Spielen muss der spielen. Und ich finde, ganz ehrlich, nach dem 0-2 hättest du schon Moutinho rausnehmen müssen und Müller einwechseln müssen. Alleine, um diesen Müller-Faktor ins Spiel zu bringen. Weil da hättest du schon
ahnen können. Ja, aber der hätte ja auch nichts bei den Gegentoren machen können.
Nein, aber um dieses Spiel einfach ein bisschen zu beruhigen, wenn du merkst, dass das kippt schon wieder und das geht schon wieder in diese Inkonstanz, die wir die letzten Wochen hatten, also die wir seit einem Jahr irgendwie haben. Ich würde auch fast nochmal in den Bereich Nationalmannschaft gehen und das auf Bayern projizieren, aber das wird einfach wieder zu viel, weil ich bin an einem Punkt, wo ich diesen 95er, 96er Jahrgang Deutschland komplett gefressen habe. Ich habe dieses Spiel geguckt und ich habe mich das erste Mal dabei erwischt. Und ich habe hier wirklich, seit wir diesen Podcast machen, und auch bei unserem Freundeskreis, ich bin ja wirklich ein relativ großer Kimmich-Verteidiger. Und auch jemand, der den wirklich immer stark redet und sagt, dass das ein guter Spieler ist und so.
Da gibt er recht, ja.
Und ich habe da gesessen und habe mir gedacht, ey, wie wäre das, wenn man den einfach nächstes Jahr im Sommer verkauft? Wär's wirklich so schlimm?
Und also, wie er aktuell aber auch schon, finde ich, Ende letzte Saison gespielt hat, oder letzte Saison, nicht zwingend. Es kommt darauf an, wer bereit ist, viel Geld für ihn zu bezahlen. Und die Frage, für wie viel Geld würdest du ihn gehen lassen?
Er hat dann noch, glaube ich, ein Jahr, zwei Vertrag. Boah, 60 Millionen, sage ich, nimm.
Na.
Ist nicht ganz einfach.
Aber schon letzter Preis. Ne?
Das ist schon letzter Preis. Schon letzter Preis. Ist wirklich nicht ganz einfach, weil er ja auch oft nicht schlecht spielt. Es ist aber so,
der bringt die Mannschaft nicht weiter.
Der hat nichts Großes, der bringt die Mannschaft nicht weiter. Und mit Kimmich hat eine Mannschaft, sei es Deutschland, sei es Bayern, nichts Großes gewonnen, wenn der Sechser gespielt hat. So. Das haben wir letzte Woche schon komplett, oder vor 2 Wochen komplett auseinandergenommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, du hast Raupalinha und Goretzka, das könnte sein. Und dann ist eben die Grundsatzfrage, ist Tuchel wirklich der Bayern-Trainer? Und sagst du, wir riskieren es und bauen Thomas Tuchel einen Tuchel-Kader bei Bayern München und opfern dafür wirklich vielleicht einen Alphonso Davies und einen Joshua Kimmich? Oder sagen wir, der Bayern-Weg ist der Bayern-Weg und Das heißt, dass die besten deutschen Spieler und Spieler, die bei uns mehr oder weniger eigene Jugend hochgekommen sind, wie Davis, ich weiß, der kommt aus Winnipeg und hat wenig Jugendbereich bei Bayern gespielt, weil er relativ früh mit 18 schon erste Mannschaft gespielt hat. Aber dass wir die opfern und sagen, okay, wir holen wirklich 2, 3 absolute Tuchelspieler, um diesen Kader irgendwie rund zu kriegen. Weil für mich ist der Kader gerade nicht rund und deswegen passiert sowas ab und zu mal wieder.
Definitiv, aber es gibt ja wahrscheinlich auch gute deutsche Spieler, die dem Tuchel-Fußball entsprechen. Ich stelle mir einfach, ganz einfach, Flo Wirtz.
Ja, weil wenn, also
Kai Havertz.
Ja, der wird schon zu bekommen sein. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab's im Sommer schon gesagt, ich träume immer noch von dem...
Ey, Musiala, Wirtz, Doppel-10, brutal.
Ja, ich träume immer noch von dem 3-4-3. Wirtz, Musiala, Kane. Dann das zentrale Mittelfeld, was Palacios und Xhaka bei Leverkusen spielen
Goretzka und Palinha.
Palinha,
ja.
Ja. Flügel, Masraoui, das ist mir auch gefallen, weil da kann der weniger kaputt machen.
Und du hast dann halt 3 Innenverteidiger hinten. Das ist nämlich auch wichtig.
Du hast da 3
Innenverteidiger. Und dann kann Davis auch noch links spielen.
Und ich sag dir ehrlich, mit Palinha nimmst du ja so ein bisschen einfach einen Star-Power raus, weil der ist halt nicht absolutes Top-Tier in Europa. So, also auch vom Standing her. Was es auch noch ein bisschen einfacher macht, weil der einfach viel mehr für die Mannschaft gibt. Und lass doch links mal eine Saison Rafa Guerrero spielen.
Schafft er ja nicht.
Ja, aber das ist letzte. Aber ey, weiß ich nicht. Und dann hol einen Innenverteidiger, der vielleicht nicht das Regal Araujo ist, sondern einfach ein sehr guter dritter Innenverteidiger.
Waldemar Anton?
Ey, zum Beispiel.
Ist das einer für die Nationalmannschaft?
Ach, auf jetzt. Aber ja, ey, ganz ehrlich, warum denn nicht? Spiel doch Kim, De Ligt, Waldemar Anton. Und dann Masraoui, Palinha, Goretzka, Rafa Guerrero. Weil so nimmst du, also so machst du das Team, glaube ich, einfach runder.
Ja.
Weil in Anführungsstrichen, wenn du vorne Wirtz, Musiala, Kane hast, dann brauchst du einfach eigentlich nur noch, darfst du, doof gesagt, kein Gegentor kassieren, musst defensiv gut stehen und den Ball nach vorne prügeln.
Ja.
Also, weil er sich.
Die machen das schon.
Ich habe Flo Wirtz heute wieder gesehen. Das ist gottlos, wie gut der ist.
Ja.
Und ich habe vor 3 Wochen gesagt, dass ich gesagt habe, Flo Wirtz und Kai Havertz vom Dings-Level ein Level, weil Havertz auch krass ist. Ich bin inzwischen überzeugt, der Unterschied ist, dass Havertz deutlich mehr denkt als Flo Wirtz, wenn er Fußball spielt und allgemein im Leben, ohne dass ich da irgendwie was unterstellen will. Und dass deswegen Flo Wirtz von Form-Dips durch Einflüsse von außen besser beschützt ist als ein Kai Havertz. Der macht sich viel Gedanken, der reflektiert sich. Ja. Und der geht da einfach raus.
Der spielt Fußball.
Genau, der ist einfach ein Bolzplatzkind.
Ja.
Das ist einfach
hier,
so.
Hier ist hier.
Ja, deswegen. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Und deswegen, boah, wirklich den mit Musiala, ey, mach es. Ja. Mach es.
Ja, das wär schon lecker. Hast du noch was zum Spiel?
Ich hab noch was zum Spiel. Jetzt haben wir so lange über Bayern geredet. Man muss aber auch sagen, wie das Frankfurt war, eiskalt.
Ja, die haben ja auch irgendwo 5 Tore geschossen, ne?
Bei Frankfurt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Götze, Larsson auf diesem Doppelmittelfeld im 3-4-3.
Ja.
Dass Götze nicht den Halbraumzehner gespielt hat, weil dafür muss man sagen, hat er nicht mehr die Pace?
Ja, genau.
Und durch die Dreierkette dahinter war er irgendwie noch abgesichert. Und wenn Frankfurt den Ball hatte, ging das einfach sehr, sehr gut über die beiden. Und das hat mir als Alternative zu Skiri Larsson sehr, sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Das muss man loben. Und dann Omar Marmoush. Also Omar Marmoush kommt in der Liga der außergewöhnlichen Torjäger, wie wir sie diese Saison nennen, ein bisschen schlecht weg. Der macht ein Tor, macht 2 Vorlagen. Ich weiß, Mbimbe macht 2 Tore. Aber Marmoush war einfach der absolute Unsicherheitsfaktor für, also der die ganze Bayern-Mannschaft gestresst.
Ja, der spielt das, was er damals bei Pauli gespielt hat, spielt er jetzt bei Frankfurt.
Stimmt, der hat mal eine richtig gute Pauli-Saison gespielt in der zweiten Liga. Der ist ja auch erst 4,25. Ja,
der war ausgeliehen von, wo hat er denn?
Wolfsburg.
Genau, Wolfsburg. Ausgeliehen
von
Wolfsburg.
Auch crazy, dass Wolfsburg der nicht halten konnte und der ablösefrei zu Frankfurt gegangen ist.
Ja, also, was er halten konnte, ich glaube, den wollten sie gar nicht haben, oder?
der hat bei Wolfsburg relativ okay viel gespielt. Aber das war schon, was ich nicht wusste, Mamouche in allen Wettbewerben 12. Pflichtspieltreffer. Das ist, ja, richtig, das ist richtig gute Quote.
Der hat die letzten paar Wochen, glaube ich, gut genetzt, auch in der Bundesliga.
Der hat zwei Tore auch gegen Dortmund gemacht, ne?
Ja, 7 Tore jetzt.
Deswegen Umar Mamouche sehr interessant. Und der spielt ja bei Frankfurt diesen Mittelstürmer, obwohl er ja eigentlich gar kein Mittelstürmer ist. Das ist ja nur aus der Not heraus, weil Frankfurt 3 Stunden vor Transferfensterschluss Kolumani verkauft hat. Der hat, übrigens, der hat übrigens für PSG getroffen. Das war sein 3. Pflichtspieltreffer. Will ich gar nicht drüber reden.
Na gut, Mamouche war immer so schon Mittelstürmer, steht hier bei Transfermarkt.
Ja, so sagen ihm, aber bei wie also, heißt also, das?
Er kann auch Zehner spielen. Halbraumzehner ist er eigentlich, ja, meines Erachtens. Ist ja nicht,
genau, für mich
nicht,
auch.
Nicht der Stürmer wie Grassi oder Harry Kane oder Niklas Füllkrug.
Hat Umar Mamouche auch mal in Stuttgart gespielt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns weitergehen und jetzt, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, ich habe da gar nichts hingeschrieben. Lass es auftritt, ist mein Bullet Point zu BVB gegen Leipzig. Let's go!
Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass du das Spiel, also,
vergisst. Dass ich vergesse?
Ja, weil wir schon so ein bisschen über viel Stuttgart, Leverkusen gesprochen haben, aber ja. Ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel war okay, ich habe es leider nicht ganz gesehen. Und ich nehme das 2-3 gegen Leipzig nach dem Spielverlauf. Nehme ich absolut. Ist trotzdem nicht gut. Also für die gesamte Liga und für die gesamte Situation. Ja, ich habe die ersten 38 Minuten gesehen. Das war auch eher okay. Also,
lass mich dich was fragen dazu. Fandest du, dass der BVB in der ersten Viertelstunde bis zur roten Karte von Hummels besser war?
Als?
Leipzig? Ich fand nämlich schon.
Ja, ich auch.
Die waren gut und konzentriert im Spiel.
Ja, total ausgewechselt zum Spiel in unter der Woche gegen Stuttgart.
So, ja, und also ganz klassischer Edin-Ball. Rauf und runter. Es gibt nur hoch und tief.
Ja, Höhen und Tiefen. Ja, eben. Und durch die rote Karte. Was sagst du, ist es eine rote Karte?
Man muss da ja mal wieder ein bisschen ausholen. Es ist eine rote Karte, wenn er nicht auf der 16er Linie ist.
Ja, das ist die Frage. Der Kölner Keller hat gesagt, sie haben das ja hier.
Frame by Frame
und was weiß ich nicht was. Und die erste Berührung war vorm 16er. Durch die Wiederholung. Weiß ich nicht, ob
das fast unmöglich zu sehen, sage ich ehrlich.
Ja, weiß ich nicht, wo der Dings ist. Ich hätte gerne trotzdem den Elfer genommen, statt der roten Karte, aufgrund der Tatsache, dass du nicht 75 Minuten in Unterzahl spielst.
Gehe ich 1-1 mit. Ich hätte auch den Elfer genommen und dann nimmst du lieber den 1 Rückstand, bleibst aber zu 11.
Ja, wäre es in der 75. Minute gewesen und diese Situation. Ja, dann nehme ich die rote Karte.
Ja, ist wirklich so. Es ist schwer zu sagen.
Man darf sich das leider nicht aussuchen, weil es ist ja kein Menü. Ja, bis dahin war ich auch ein bisschen überrascht und hatte Hoffnung, dass du gewinnen kannst. Aber dann die Entstehung der roten Karte, das war wieder eine Restverteidigung.
Auch typisch BVB.
Ja,
und es ist ja auch so,
Hummels fast alle auf einer Linie und wenn da der, also nein, natürlich kommt der Ball relativ glücklich zu Schlager, der den, glaube ich, den langen Pass spielt, aber trotzdem, ach nee. Und
aber es
der
ja so
Ball war das Sabitzer oder Can in die Tiefe, der war auch so, ja.
Ich glaube, es war Can.
Ja, musst du nicht spielen, weil es sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein Ballverlust wird, so.
Denn war es hundertprozentig Emre Can? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber von der Situation her, wie es ausgespielt wurde, kann es nur Emre Can sein. Und was ich sagen wollte, also in Anführungszeichen durch diesen schlechten öffnenden Pass und durch, wie du sagst, die nicht ideale Restverteidigung, wird Mats Hummels ja in diese Situation gezwungen.
Ja, der hat einfach nur Pech.
Ja, also der muss halt eine Business-Entscheidung treffen, wie man immer so schön sagt. Dass du einen Openda schwer hältst, ist auch klar, weil der war neben Adeyemi der schnellste Spieler auf dem Platz.
Ja,
34,8 km/h in der ersten Halbzeit.
Ja, dass der Hummels noch da rankommt, ist ein Wunder. Der alte Mann.
Das ist ein Wunder. Und es ist ja auch die prädestinierte Mats-Hummels-Grätsche, die wir die letzten Wochen gelobt haben, weil sie immer geklappt hat. Diesmal hat sie halt leider nicht geklappt. Ja. Muss man auch ehrlich so sagen. Also sie hat irgendwie 10-mal geklappt die letzten 3 Wochen und hat den BVB oft vor Schlimmerem bewahrt. Und diesmal hat sie eben nicht geklappt.
Ja.
Und dann muss man auch sagen, ist es natürlich brutal schwer, in Unterzahl gegen eine Mannschaft wie Leipzig zu spielen. Ja, also es ist, glaube ich, fast mit die am schwersten zu bespielende Mannschaft in der Bundesliga. Wenn du in Unterzahl bist.
Ja, mit Leverkusen, Stuttgart, Bayern.
Ja, die vier. Aber gerade Leipzig, die natürlich auch nochmal ein brutales Tempo und Umschaltsituation haben. Ja. Wenn du dennoch einen weniger hast, laufen die dich einfach mürbe.
Und ich habe dann früher ausgemacht und bin früher zum Geburtstag. Weil ich mir dachte, ja, okay, nur noch zu 10, links 1 nur hinten, auch nur durch eine Standardsituation. Anmerkung, ne?
Eigentum wenn sie bei nie, ja.
Ja. Geht Leipzig in Führung und dann habe ich mir gesagt, nee, komm, kannst du wegessen. Zwischendurch gucke ich rauf, steht 2-1. Ich so, was? Die haben ein Tor geschossen? Süle?
Relativ gutes Tor, muss man sagen. Dortmund hatte auch noch eine Phase, so ab der 35. bis zur Halbzeit. Nee, das ist sogar 38. Ist das Tor gefallen?
Na, 32.
32. ist das Tor gefallen?
Ja.
Okay. Ja, dann war es so, die 10 Minuten danach sah relativ gut aus beim BVB, muss man sagen. Deswegen, das 1-1 war noch nicht mal komplett unverdient.
Ja. Und da irgendwo ein bisschen schade, ne? Also, hättest du das Spiel, hättest du die rote Karte nicht gekriegt, hättest du das Spiel vielleicht gewonnen.
Zumindest, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht verloren hätten.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich, also hätte auch unentschieden ausgehen können. Dann im Spielfilm weiter unterstreicht Xavi Simons zum, glaube ich, 37. Mal in dieser Saison, dass der ein absoluter Baller ist. Weil was der für eine Technik hat, ist schon krass. Starke Situation vorm 2-1. Er macht ihn erst selber nicht rein, beziehungsweise kriegt ihn nicht richtig verarbeitet. Tritt drin drauf, macht einen starken Haken von innen und dann trifft er das Ding voll aus 7 Metern. Kobel ist aber unten und hält ihn. Er kann ihn natürlich nicht festhalten, aber er hat ihn. Also das muss man in dem Spiel nochmal komplett rausheben. Es gab auch eine Szene, die war knapp abseits, wo Openda alleine auf Kobel zuläuft und ihn dann unten in die Ecke schieben will. Und ich frage mich bis heute, 2 Tage später, wie Kobel den hält. Also der ist aus dem Stand in der Ecke und wischt ihn mit der Hand um den Pfosten. Ja, also ich bin inzwischen geneigt zu sagen, Gregor Kobel, formstärkster Keeper der Welt und Top 3. Top 3, auf jeden Fall.
Ja, der ist halt einfach auf der Linie oder
Reflexe.
Also ja, ist er brutal stark, wo er noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat, oder ich sehe, ist im spielerischen, so fußballerischen Technik. Aber der ist schon gut und ich weiß auch nicht, hätten wir Kobel nicht, hätten wir schon einen neuen Trainer.
Also, das habe ich das Wochenende über und in der letzten Woche öfter mal gehört.
Dann wären wir nicht in der Champions League weitergekommen und hätten keine 25 Punkte.
Wahrscheinlich wirklich nicht. Also, Gregor Kobel hält Edin Terzic in der Kurve. Das muss man so sagen. Es wäre auch so, wir haben ja vorhin schon über das Pokalspiel gesprochen, ohne Kobel kriegst du 4 in Stuttgart. 100%ig. Ja. Und dann natürlich noch, es sei denn, du hast jetzt zwischendrin noch was. Ich fand dann auch wieder in der zweiten Halbzeit.
Ich würde relativ schnell gerne wirklich zu Leverkusen
Stuttgart kommen. Also,
weil aufgrund einfach, ja komm.
Dann möchte ich nur sagen, Dortmund war engagiert, hat auch Chancen auf 2-2. Kurz vor Schluss, unser Ballbindungsmonster, Josef Pausen, ich fand mit einem seiner stärksten Bundesliga-Tore, also wie er da einmal wackelt und ihn dann mit seinem schwächeren Linken reinzimmert, sehr gut gemacht. Füllkrug macht dann noch das 3-2 nach einem Blaswig-Fehler. Kommt aber zu spät, kurz danach ist Schluss, dadurch 3-2 für Leipzig.
Jep, was man noch erwähnen muss, kann, soll, darf.
Will?
Weiß ich nicht. Thomas Meunier. Wieder von Anfang an.
Okay.
Boah, aber ganz ehrlich, ne?
Du hast mir extra noch ein Meunier-GIF geschickt.
Ja. Ey.
Der hat auch keinen Bock mehr.
Nein.
Also muss man auch ehrlich sagen, ja. Was verdient der? 4,8 brutto, glaube ich, oder so, ne? Der verdient richtig viel Geld. Oder, glaube ich, sogar noch mehr.
Ich glaube, 4,8 ist ja nicht viel bei Dortmund.
Oh, das kann sein.
Für einen Rechtsverteidiger?
Okay. Nee, aber kann sein.
Weil Schulz hat sogar mehr verdient.
Ja, Schulz hat eigentlich 8,5 brutto verdient oder so. Oh. Ja, ich glaube, du hast recht, weil das könnte sein, dass das sogar netto ist bei Meunier.
Ja.
Dass das 4,5, 4,8 netto ist, also verdient er so 9, 10 Millionen.
Ja.
Boah, dafür ist die 4 Jahre wenig gekommen. War ein guter Vertrag mit Thomas Meunier.
Ja.
Wo relativ viel gekommen ist, spielerisch, Stuttgart gegen Leverkusen.
Stopp. Hier, ich musste noch mein Gossip-Thema unterbringen. Habe ich auch, Bayern habe ich es ein bisschen vergessen. Ist auch nicht mehr, nicht Gossip, aber danach zum Schluss. Jetzt.
Du willst unbedingt zu Stuttgart gegen Leverkusen?
Nein. Ich habe noch zu Dortmund eine Frage. Hast du es mitbekommen, dass der Sportkoordinator Stanic unter der Woche entbunden wurde von seinen Aufgaben? Oder dass man sich einvernehmlich getrennt hat?
Nach einem halben Jahr? Schwierig.
Ja.
Bisschen komisch.
Weil der gemeinsame Weg zusammen war nicht mehr, was haben die geschrieben? Nee, die tragt man nicht, aber die hatten nicht mehr den gleichen gemeinsamen Weg oder Ansichten für die Zukunft und deswegen hat man sich entschieden, getrennte Wege zu gehen.
Ja, ich glaube, im Hintergrund beim
BVB-Rumor das auch wieder. Ja, brutal. Also ich glaube, da ist richtig hinter den verschlossenen Türen richtig bisschen Druck auf den Kessel.
Weil ich glaube auch, Aki Watzke, Sebastian Kehl passt nicht.
Ja, und Kehl und Terzic passt ja irgendwo auch nicht. Und du musst ja sagen, dass die Mannschaft aktuell, so wie die zusammengestellt ist, nicht ganz wettbewerbsfähig ist. Und jetzt ist die Frage, wessen Fehler ist das? Normalerweise
Alle drei.
Es ist ja Kehl, weil er für die Transfers zuständig ist.
Aber Kehl wollte auch Edson Alvarez haben.
Ja, genau. Und Terzic hat sich ja irgendwo ein bisschen mehr durchgesetzt. Und was Stanic gemacht haben soll, der soll wohl immer Großstimmung gegen Terzic gemacht haben, intern im Verein. Und das soll wohl auch der Grund gewesen sein, was zur Entlassung geführt hat.
Das habe ich auch mitbekommen, dass er wohl in der Loge gesagt hat, er ist da irgendwie nicht so von überzeugt.
Ja.
Wo wir aber gerade bei Rumoren und Dortmund sind. Ich habe mich gerade noch, gut, dass ich mich daran erinnert habe, mein Gossip-Thema zum BVB.
Na.
Let's talk about Paris Brunner ganz kurz. Das können wir gerade noch einbauen.
Wurde nicht eingewechselt.
Aber meine Chronologie ist, meine ganz persönliche ist, ich habe keine Ahnung, wer Paris Brunner ist. Du schickst mir, dass der suspendiert wurde. Ich frag dich, wer das ist. Blablabla, nie wieder was von gehört. Er zerschießt alles bei der U17-WM, wird Weltmeister, bester Spieler des Turniers, trifft irgendwie in allen K.O.-Spielen und macht im Halbfinale auch den entscheidenden Elfmeter rein. Ist der absolute Held im deutschen Jugendfußball. Gewinnt zwischendrin auch noch die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den U17-Jahrgang. Und die Chronologie in der Öffentlichkeit ist auch so ein bisschen, irgendwas ist beim BVB vorgefallen. Paris Brunner wird suspendiert. Es wird nie wieder über Paris Brunner geredet. Paris Brunner spielt bei der U17-WM richtig, richtig gut. Dortmund kommt gar nicht mehr aus dem Instagram- und X-Game raus, wie geil Paris Brunner ist. Und mal sitzt er beim BVB auf der Bank gegen Leipzig. Wann genau war der nicht mehr suspendiert? Wann genau ist er wieder zum Helden geworden? Wann genau hat der BVB vergessen, was da so Schwerwiegendes vorgefallen ist? Dass man im Vorfeld vor 3 Monaten den besten U17-Spieler Deutschlands und ich würde aktuell auch sagen, ich habe mich jetzt damit U-Fußball beschäftigt, Top 3 der Welt, suspendiert und nie wieder was von ihm hören will und jetzt steht er im Bundesliga-Kader. Das ist für mich alles irgendwie nicht rund. Und ich habe extra nachrecherchiert, ich habe nichts gefunden zwischen Paris Brunner wird suspendiert und man plant beim BVB nicht mehr mit ihm zu, er steht im Kader, der Vertrag soll verlängert werden. Das ist alles ein bisschen komisch.
Ja, es war ja auch alles ein bisschen komisch, dass er suspendiert wurde und man, also die Öffentlichkeit weiß ja auch nicht, warum. Und der ist ja damals vom BVB freigestellt, durfte zwar noch trainieren, freigestellt, aber auch gleichzeitig vom DFB. Also was hat der Junge gemacht?
Ich weiß nicht, also wahrscheinlich werden wir das auch erst in ein paar Jahren erfahren.
Ja.
Aber das ist wirklich eine komplett mysteriöse Geschichte.
Und ganz, ich glaube, einen Tag bevor der Kader der U17 veröffentlicht wurde die Suspendierung aufgehoben.
Da auch noch wieder ein Fun Fact. Paris Brunner hat ja polnische Vorfahren, wenn ich mich richtig oder irgendwie
anders. Also hier steht Demokratische Republik Kongo.
Aber auf jeden Fall sagen wir mal so, der könnte auch für andere Nationalmannschaften spielen, mindestens irgendwie für 2 andere, ich glaube auch für Frankreich oder so. Und du hast mir doch noch seine Story geschickt, wo er gesagt hat, also wo die Story ausgedrückt hat, wenn man das als Metapher versteht, er könnte sich vorstellen, den Verband zu wechseln. Und am nächsten Tag steht er im Aufgebot für die U17.
Habe ich dir das geschickt?
Ja, du hast mir eine Story geschickt, die sehr, sehr kryptisch war.
Echt? Weiß ich nicht mehr.
Ja, du hast mir eine kryptische Story von Paris Brunner geschickt, irgendwie 2 Tage bevor die WM losging, die als Metapher ausgesagt hat, irgendwie, er könnte auf einen anderen Verband spielen.
Ja, aber er könnte wirklich nur für Kongo spielen, so wie das jetzt laut Dings.
Vielleicht habe ich den zu viel reininterpretiert, aber das ist einfach eine ganz merkwürdige Geschichte.
Ja, also super brutal merkwürdig, ne? Ich bin gespannt, was die nächste Zeit bringt, weil vorne bei Dortmund wird es ja auch dünner, ne? Im Kuku verletzt.
Alea auch weiter angeschlagen.
Ja. Der Afrika Cup.
Afrika Cup kommt, ja.
Ja. Naja, schauen wir mal. Und spannend. Er hat jetzt spielt in der zweiten Mannschaft und hat da jetzt auch nicht so kack gespielt.
Paris Brunner.
Ja. Ja.
Paris Brunner, Fun Fact, 8.500 brutto im Monat. In einem Fördervertrag. Alter Schwede.
Ich bin so gedacht, mit 16. Der wird gut gefördert.
Ist natürlich im Fußballkontext nichts und irgendwie auch im Jugendbereich wahrscheinlich relativ normales Gehalt, aber wenn man das auf die reale Welt bezieht, fand ich schon relativ geisteskrank.
Ja, im Jugendbereich ist das schon viel. Und für einen 17-Jährigen?
Oh, fand ich auch schon. Ich möchte nicht wissen, was Noah David bei Barcelona verdient, aber ein ganz anderes Thema.
Der hat einen Tag nach mir Geburtstag.
Am 15.02.?
Ja. Und er ist genau
20 Jahre jünger.
Nee. Bin ich 17 Jahre jünger.
Ah, krass. Krass. Ja, es ist sowieso verrückt. Guck mal, das ist ja auch der Jahrgang.
Theoretisch könnte auch mein Sohn sein, wenn ich früher angefangen hätte.
Das wäre nicht mal komplett unmöglich. Wenn es auch einfach crazy, das ist der Jahrgang, als das Sommermärchen bei uns hier in Deutschland war.
Kurz davor, ja.
Ja,
er wollte nicht während des Sommermärchens,
sondern kurz davor.
Ja, ja.
Davor. Aber ich sag mal, es gibt Mitspieler von ihm, die in die Richtung kommen, die wurden. Naja.
Ja. Ja. Gut. Kommen wir zum Spiel. Leverkusen gegen Stuttgart. Du hast es gesehen.
Ich hab's geliebt.
Ich hab's geliebt. Ja. Ich hab Glühwein getrunken. Hol mich ab.
Ich sag so, wie es ist. Du hast eins der besten 3 Saisonspiele verpasst. Und Fun Fact, so jeweils Stuttgart und Leverkusen standen auch in den anderen beiden.
Kann man sich eigentlich das 90-Minute Real Life nochmal anschauen irgendwo?
Auf der Zone, ja.
Ja?
Ja, das müsste gehen.
Geil.
Also das kann ich bei dem Spiel ehrlich sogar fast empfehlen.
Mach ich vielleicht Montagabend.
Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil die haben einfach beide versucht, brutal Fußball zu spielen. Da wurden keine Bälle gesammelt, da wurden nicht groß unfaire Zweikämpfe bestritten, da wurde einfach der Ball laufen gelassen. Da wurden
spielerische Lösungen gesucht.
Aber die ganze Zeit. Und der Ball lief. Und das Geile war auch irgendwie, Leverkusen hat den Ball und du siehst richtig, Leverkusen will jetzt ihren Plan durchziehen. Die haben sich was überlegt, wie sie das aufbauen wollen, wie sie Stuttgart aushebeln wollen. Stuttgart hat sich aber etwas überlegt, um dagegen zu arbeiten, um auf das Leverkusen-Spiel zu reagieren, um Pressing-Situationen aufzubauen und so weiter und so fort. Man hat ganz klares Muster gesehen, sobald Granit Xhaka den Ball hatte, der so der Dreh- und Angelpunkt bei Leverkusen ist, mindestens 3 Leute indirekt Pressing auf Xhaka. Also dass zumindest wirklich alle Wege nach vorne und zur Seite zu sind, dass er wirklich nach hinten spielen muss. Und wenn es möglich war, selbst da noch den Passweg zum Innenverteidiger zuzustellen. Also, dass du den maximalen Stressfaktor wirklich auf Granit Xhaka hast. Und das immer und immer und immer und immer und immer wieder.
Über die ganzen 90 Minuten?
War der Ansatz, hat nicht über 90 Minuten geklappt. Dafür ist Leverkusen auch zu gut.
Weil du hast mir ja vorher gesagt, dass Stuttgart erste Halbzeit brettstark war.
Ja, genau.
Und in der zweiten Halbzeit Leverkusen brettstark, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass Alonso sein Spiel umgestellt hat in der Halbzeit.
Ja, genau, komm ich gleich noch zu. Und dann eben umgedreht, wenn Stuttgart den Ball hatte, hat Stuttgart versucht, seinen Plan durchzuziehen, ihre Lösung. Was sehr, sehr auffällig war, dass der Milo, Enzo Milo von Stuttgart, völlig underrateder Spieler bis jetzt, der ist so stark, weil der ein gutes Zweikampfverhalten hat, weil der gute Pässe spielt und weil der technisch brutal ist.
Ja.
Aber also in so einfacher Technik, die absolute Weltklasse-Spieler lieben. Also der macht ja keine 17 Übersteiger, 4 Ballrollen etc. pp. Also diesen ganzen Zinnober, den du nicht brauchst.
sondern, Zinnober?
Ja, also bin ich ja geisteskranker Hater von. Ja, also
einfach geradlinig direkter Spieler mit Zug zum Tor.
Ja, und der hat halt ein gutes Timing in den Pässen. Der nimmt einen Ball auch stark an. So, der hat einfach eine schnelle Übersetzung. Der ist einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und dann viel über Chris Führig im 1 gegen 1. Der hat mir in der ersten Halbzeit brutal gut gefallen. Weil der ist auch, der ist ein Baller. So, und das kennt man irgendwie. Also, der sieht ja deutscher aus. Also, deutsche Kartoffel, weißt du?
Ja, das ist ein Allmann.
Ja, wirklich. So, ne, blonde Scheitelfrisur, blaue Augen. Aber ich habe bei dem so Schnicks-Vibes, so Bernd Schneider-Vibes, so ein bisschen. Und so junger Mehmet Scholl.
Junger Mehmet Scholl?
Ja, weißt du, so. Weil der kann halt technisch was, der hat ein gutes 1 gegen 1, der hat auch einen guten Fuß. Also ich finde Chris Führig ja schon letzte Saison einen spannenden Spieler bei Stuttgart. Die Saison bin ich regelrecht verliebt. Verliebt bin ich in den. Und so. Und dann ist mir noch aufgefallen, Gyurassi ist einfach ein geiler Teamplayer. Es gibt eine Szene, Abschluss, es ist sogar Milo. Auf jeden Fall erste Halbzeit, irgendwie erste Viertelstunde. Abschluss Stuttgart und Tabsoba auf der Linie klärt er den so mit der Schulter. Hat nichts mit Handspiel zu tun und so. Aber Gyurassi ist direkt da, weißt du? Lächelt, klatscht seinen Mitspieler ab und denkt sich so geil, so, wir sind am Ballen, so, wir haben alle richtig Bock.
Ja.
Das war halt schon spannend. So, das war die erste Halbzeit. Ich hole aus zur zweiten Halbzeit. Die fängt an mit Florian Wirtz kommt raus und denkt sich, also krasser Moment, das ist jetzt mein Spiel. Der nimmt den Ball vom Anschlusspunkt weg, irgendwie gefühlt an acht Leuten vorbei, kriegt ihn nicht quergelegt, aber es gibt erstmal eine Ecke. Wo du denkst so, okay, also Stuttgart war zwar gut, aber da hat's bei Leverkusen in der Halbzeit gekracht, weil das war einfach nicht gut genug. Und der XG-Wert war 3,3 zu 0,6 pro Stuttgart. Also es war eigentlich ein Wunder, dass sie nur 1-0 geführt haben. Die hätten eigentlich ein zweites machen müssen. Und dann sieht das Spiel ganz anders aus. Und dann, nächste Szene, 46. Minute, Wirtz, zack, 1-1. Starker quergelegt von Boniface. Und Wirtz hat natürlich einfach die Technik, den Ball, also lässt ihn nur vom Fuß abtropfen. Und er geht gegen die Laufrichtung von Nübel ins Tor. Und da hast du wieder gemerkt, was wir eben schon gesagt haben, Florian Wirtz ist einfach ein Baller und der ist auch im Moment in der Form, die wir ihm vor der Saison predicted haben, dass der beste Spieler der Saison wird. Also aktuell gibt es für mich wirklich nur Kane oder Wirtz. So.
Ja.
Also on the long run, wenn man jetzt noch die ganze Saison zu Ende
ja, Grimaldo wird das nicht durchhalten und nicht die Werte über die ganze Saison bringen, denke ich mal. Gyurassi wird auch noch irgendwann abfallen ein bisschen. So, und Kane hat halt einfach schon
18, fast
ja. 20 Tore, ne?
Ja, so. Das gegen Frankfurt war ja auch irgendwie das erste Spiel seit 6 Spielen, wo er nicht getroffen hat und so. Aber, und Florian Wirtz ist einfach dann doch noch der entscheidende Mann. In zweiter Halbzeit eben anderes Bild. Leverkusen versucht die Lösung zu finden, Stuttgart reagiert. Und es ist einfach ein sehr, sehr hohes Niveau, wo sie sich aber auch fußballerisch neutralisieren. Und was du schon gesagt hast, Leverkusen passt ein bisschen an, das Spiel. Aber es ist auch so ein bisschen wir verlassen uns auf die individuelle Klasse von Florian Wirtz. Der einfach, also ich habe das Gefühl, er hat sich noch mehr bewegt. Ich habe noch in keine Heatmap geguckt, weil wir direkt nach dem Spiel aufnehmen. Aber das war so, in Anführungsstrichen, offensiv. Wir suchen immer wieder Florian Wirtz. Dreht er selber auf, er lässt klatschen, er verteilt den Ball. Also dass der Schlüssel wirklich war, wir floh zwischen die Linien und er kreiert. So. Also konnte man sich schon sehr, sehr gut angucken.
Ja, dann werde mir das mal wahrscheinlich morgen Abend nochmal im Real Life anschauen. Da bin ich gespannt. Aber es ist nur 1-1 ausgegangen.
Fun Fact, nach 90 Minuten ist der XG-Wert bei 3,3 für Stuttgart zu 3,6 für Leverkusen. Also völlig absurd, das hätte auch 2-2, 3-3 ausgehen können. Das war alles drinne. Wir haben aber wirklich das spielerisch wahrscheinlich auf dem höchsten Niveau taktisches Spiel gesehen. Und es hat auch keiner von den Hype-Spielern der Saison auf beiden Seiten wirklich krass enttäuscht.
Ja, die waren wahrscheinlich komplett da und haben ihre normale Leistung gerufen, ne?
Ja, und das war cool.
Ja. Ja, und somit sind wir mit der Bundesliga am Ende. Jetzt muss ich aber nochmal einhaken. Wer ist denn jetzt einer für die Nationalmannschaft? Also habe ich zwei Spieler von Stuttgart?
Ja, es ist ein Stuttgarter. Der eine ist ja schon Nationalspieler, deswegen ist das nicht.
Nee, Chris Führig kann es nicht sein.
Nee, ist der andere.
Milo?
Der ist Franzose.
Ja, ich wollte sagen, aber der ist auch Franzose.
Dennis, es ist Dennis.
Undav.
Ja, klar.
So, ja, ja, aber das ist ja logisch.
Ja.
Der hat im Interview auch geäußert, dass er...
Einigkeit, Recht und Freiheit, ne?
Ja, ja. Fand ich Aussage ein bisschen kritisch, aber...
Ach, die ist ja okay. Er hat ja nicht die erste Zeile gelobt. Ja. So, deswegen, Einigkeit, Recht und Freiheit finde ich hier nicht jetzt okay.
Was sagst du zu Angelo Stiller?
Boah, schwierig. Wir sind schon bei einer Stunde 20.
Sonst nee, kurz. Also, siehst du den zukünftigen... Nein. Okay.
Dann...
Noch nicht.
Ich muss jetzt Nein sagen, weil sonst fange ich an, dass man den 95er, 96er Jahren aus der Nationalmannschaft schmeißt und da ohne Goretzka, Kimmich und Süle und so hinfährt. Aber das machen wir nicht auf, weil dann steht hier nicht 1,24, sondern 2,30.
Wir brauchen jetzt noch einen Spieler der Saison, Spieltags.
Ja, Omar Mamouche.
Ja, würde ich auch mitgehen. Aufgrund der zwei Vorlagen und Tor und weil den meisten Impact aufs Spiel hatte.
Ja. Genau, ich habe noch, wie gesagt, über Beste nachgedacht und den Bimbe, aber ich persönlich habe mich für Mamouche entschieden und wenn du mitgehst, dann soll er das auch werden.
Ja.
Aufgrund der Zeit.
Und willst du jetzt schon das Closing machen?
Noch nicht ganz. Ich würde kurz Köln gegen Mainz ausspannen, weil das läuft parallel und ist jetzt nicht das Spiel.
Lief und 0-0.
Ja, dann alles gesagt.
Alles gesagt, auf jeden Fall.
International würde ich gerne nur ganz kurz über England sprechen und den Rest aussparen. Weil in England wird es richtig spannend, weil wir haben die ersten vier...
Dann lass uns da schnell reingehen.
Die nur vier Punkte trennen. Jetzt. Liverpool ist durch die Arsenal-Niederlage alleiniger Tabellenführer. Aber wir müssen, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen kurz, es gibt den Punkt, wo wir über Aston Villa reden müssen. Die sind
14 Spielen zu Hause ungeschlagen? Oder haben sie 14 Spiele gewonnen?
Nee, ungeschlagen, glaube ich. Aber die haben gegen Arsenal gewonnen, die sind jetzt Dritter, die haben 35 Punkte, die sind 2 Punkte in der Tabellenspitze. Die haben am ersten Spieltag 5 Stück von Newcastle bekommen. Wo ich dachte, unsere Preview, dass die das Überraschungsteam in England und Europa werden, bröckelt ein bisschen. Aber nein, die sind komplett am Ballen.
Ja, ich find's auch so geil, dass wir einfach recht haben. Also aktuell noch. Die Hälfte Saison ist gespielt, aber die werden ja nicht mehr absteigen.
Nee. So, also... Da haben wir recht. Wir sind generell, glaube ich, ganz gut mit unseren Predictions. Aber der Architekt von dem Ganzen ist ja einfach Unai Emery. Und der ist einfach der Premium-Underdog-Trainer in Europa.
Ist so. Der kann nicht mit großen Clubs.
Schwierig. Bei Arsenal hat man ihn nicht gelassen. Bei PSG auch nicht.
Genau. Man muss ihn einfach lassen. Und das wird.
Das können so große Clubs nicht.
Können nicht. Ja, vereinzelt schon. So, aber dann bist du Welttrainer und heißt Pep Guardiola. Ne?
Der ist aber der Einzige, weil vom Ansatz her, also spielerisch sind die komplett unterschiedlich, aber wie die Spiele vorbereiten, unterscheidet Guardiola und Emery nicht viel. Ja. Weil Emery ist ein Geisteskranker. Der setzt seine Mannschaft dahin und lässt die 3 Stunden Tape gucken. Und der lässt die gucken, wie der Außenverteidiger von Brighton den Ball annimmt. Und der zeigt ihnen 70 Szenen, wo der den perfekt annimmt und die eine, wo er ihn nicht richtig annimmt. Und die müssen die scouten, so.
Ja.
Deswegen ist der auch eben so ein erfolgreicher Trainer mit so Underdog-Mannschaften. Also er hat nicht umsonst 3-mal am Stück mit Sevilla die Europa League gewonnen. Der hat mit Villarreal die Europa League gewonnen. Der hat Julian Nagelsmann in der Champions League ausgecoacht und war mit Villarreal im Halbfinale. Das kommt alles nicht von ungefähr, aber der braucht eben genau dieses Umfeld. Und Fun Fact, Monchi, der über Jahre ja der Architekt von Sevilla war und immer diese, ich baue jedes Jahr einen neuen Kader und gewinne die Europa League gemacht hat, ist jetzt ja der Sportdirektor von Aston Villa. Das ist ja auch der Grund, warum Emery mitten in der Saison von Villarreal weggegangen ist. Aston Villa hat ja jetzt keine absoluten Banger-Spieler. Man hat sich vor der Saison gewundert, warum Moussa Diaby da hingeht. Jetzt wundere ich mich nicht mehr so.
Ja, genau. Also das habe ich mir, die Aufstellung angeguckt. Ja, du hast ein, zwei gute Spieler. Ein Pau Torres.
Ja.
Juri Tillemann.
Aber der ist kein Stammspieler. Das ist ja das Krasse. Der hat jetzt gespielt gegen Arsenal.
Ja.
Aber war, glaube ich, sein dritter oder vierter Startelf-Einsatz erste Saison.
Und der Rest ist so, ja, okay, wer sind die Dudes, ne? Und die spielen gut.
Die spielen extrem gut. Also du bist ja nicht umsonst Dritter in der Premier League.
Nee, und Moussa Diaby wurde nur eingewechselt.
Ja, da ist es ein bisschen rochade. Aber Ollie Watkins, der Stoßstürmer, 14 Scorer, ne? In der Premier League. 8 Tore, 6 Vorlagen.
Ja.
Der ist sehr, sehr, sehr gut und sonst sehr, sehr runde Mannschaft. Und gerade vor der Saison haben wir ja auch gesagt, die haben Portoros geholt, einen Spieler, den ich einfach ein Regal höher gesehen hätte.
Der bei Bayern noch. Oh, Dortmund. Oh, den Traum.
Der war doch mein Traum, Alter. Ja. Dreierkette, der ist Linksfuß, ne? Der ist Linksfuß. Linker Innenverteidiger.
Und der mit De Ligt.
Ja, wirklich. Paul Torres, De Ligt. Ja, ganz ehrlich, rechter Innenverteidiger, mach mir den Opa. Ist mir egal. Ist mir egal. Da kann nicht mehr viel passieren. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Also wirklich, Bayern, so geisteskranke Probleme auf der Position. Und dann hast du einen Spanier. Spanier bei Bayern immer gut funktioniert. Mitte 20, 26 ist Paul Torres. Wird es, glaube ich, 27. 35 Millionen Ablöse. Warum spielt der bei Aston Villa?
Ja.
Ja, wegen Unai Emery, okay, fair enough, weil die Dritter sind und wirklich alles auseinandernehmen. Aber, boah, ich könnte mir den vorstellen, dass er nochmal ein Regal höher wechselt. Um das Ganze abzukürzen, Sieg gegen Arsenal, Arsenal dadurch nur noch Zweiter. Liverpool gewinnt in der 90. Minute gegen Crystal Palace.
Das war das 150. Tor in der Liga von Mo Salah und ist jetzt unter den Top 10.
Ja, und sein 200. Pflichtspieltor für Liverpool war das.
Genau.
Ganz genau. Er bereitet auch das 2-1 vor. Und daher ist mein Call für den Spieler der Woche international Mo Salah. Weil der einfach wieder Klatsch war. Und weil er unterstrichen hat, dass Mo Salah nicht nur Torjäger ist und auch ein bisschen an Mangel an Alternativen.
Ja, Richarlison, aber...
Nein, also...
Nein, die Taube hier.
Du musst wirklich, der, ne, der muss 4 Tore machen.
Okay, das habe ich nicht gesehen. Dann darf er, oder was?
Dann rede ich. Dann
rede ich, okay.
Das muss komplett alternativlos sein, dass der bei mir Spieler des Spieltags wird.
Ja. Dann noch zu erwähnen, Man City gewinnt gegen Luton Town 2-1.
Lange Pause hinten.
Ja, lange Pause hinten.
Das wäre mein Humor gewesen, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Das wäre so geisteskrank mein Humor gewesen.
Es ist so die kompletten Gegensätze und der kleine Verein gewinnt.
Ja, und dann da halt einfach in diesem Kasten im Wohnblock. Stell dir mal vor, Alter. Gegen City. Ach, schade. Sehr, 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 sehr schade.
Manu verliert 3-0.
Boah, hör auf.
Nach 11 Spielen unbesiegt oder so?
Nee, die hatten vorher schon vor 2 Wochen gegen Newcastle verloren. Nee, ja. Also letztes Wochenende und unter der Woche haben sie gewonnen. Ja. Problem an der Geschichte ist, EAFC. Ich habe eine dynamische Rafael Varane-Karte und die hätten 3 von 4 Spielen gewinnen müssen in der Liga.
Ach, ärgerlich natürlich, ne?
Sie haben 2 gewonnen, dadurch hat er 2 Upgrades bekommen, aber kein volles Upgrade.
Ach, das ist ja total ärgerlich.
Ja, und ich habe die Theorie, er hätte volles Upgrade bekommen in alle EFC-Spiele, er wäre wahrscheinlich der beste Innenverteidiger im Game gewesen. Ne, AFC, EFC, Ultimate-Team-Spieler sind Investments wie Aktienkarten. Also... Bisschen ärgerlich, ein bisschen an Wert verloren. Zwischenzeitlich umgerechnet hat er so 1 Million Coins gekostet, das sind so 90 bis 100 Euro. Jetzt kostet er nur noch 700.000 Coins, das sind so 70 Euro.
Total bitter.
Das ist wirklich, ist egal, weil ich den Untrade gezogen habe, bester Pull des Jahres, aber warum? Also zu Hause gegen Bournemouth. Also zu Hause gegen Bournemouth. Versteh's nicht. Kann nur einer bitte Erik den Haag rausschmeißen? Ich bin am Punkt, wir reichen jetzt die 1,5 Stunden. Ich erwähne alle 2 Wochen Oliver Glasner und pack den irgendwo hin. Menu-Trainer Olli Glasner. Gib's mir, wirklich. Gib mir Olli Glasner bei Menu.
Ja.
Ich kann das nicht mehr.
Gut. International will ich noch kurz erwähnen, wenn Girona gegen Barca gewinnt, sind sie Tabellenführer.
Das ist korrekt, ja. Weil Real nur 1-1 gespielt hat.
Ja. Dann habe ich noch 2 Sachen. Eine Sparte Gossip bisschen. Einmal DFB-Pokal-Auslosung.
Oh, spannend. Und wir müssen auch noch die Champions League tippen.
Ei, stimmt, das ist ja nächste Woche, ne?
Ja, XXL-Folge. Ich witz XXL-Folge. Ja. Stunde 45. Jetzt ist egal.
DFB-Pokal-Viertelfinale, die Partien Champions League tippen.
Ja, gerne.
Und dann Gossip-Thema.
Okay, lies einmal die
Aussage vor. Saarbrücken spielt gegen Gladbach.
Boah. Zu Hause?
Ja, ja. Kann sein, dass das wieder passiert?
Wir sind early, die Spiele sind Ende Januar. Ich sag aber Saarbrücken.
Hertha gegen Lautern.
Boah.
Ja. In Berlin. St. Pauli spielt gegen?
Leverkusen.
Nein.
Scheiße, gegen Stuttgart.
Nein. Düsseldorf. Zu Hause.
Nein.
Und damit haben wir Leverkusen gegen Stuttgart.
Boah, ist das geisteskrank. Das ist ja komplett geisteskrank.
Ja.
ach du Scheiße, die haben beide da hundertprozentig gesessen und gehofft, dass das nicht passiert.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Boah, aber somit sage ich, der Sieger aus dem Spiel Leverkusen Stuttgart wird DFB-Pokalsieger.
Stuttgart, ja, habe ich ja gesagt.
Ja, der Sieger.
Vor 2 Stunden. Ja,
ja, dann lass uns reingehen schnell in die Champions League. Ich lade das mal hoch. Eindhoven gegen Arsenal.
3-0 Arsenal.
2-0. Lens gegen Sevilla.
2-1 Lens.
Geh ich mit. Manu gegen Bayern.
0-4. 0-3.
Kopenhagen gegen Galatasaray.
2-1 Kopenhagen.
Ich sehe 2-1. 2-0 Galatasaray. Ich will, dass die in der Champions League bleiben.
Ich nicht so gerne.
Union gegen Real.
Boah, ganz schwer. 1-1.
2-0 Real. Inter gegen Real Sociedad San Sebastian. Geht um den Gruppensieg.
1-0 Inter.
Ja, gehe ich mit. Wollt ihr auch zu Hause spielen? RB Salzburg gegen Benfica.
1-0 Benfica.
Jetzt 2-0 Salzburg. Leipzig gegen Young Boys Bern.
3-1 Leipzig.
3-0. Roter Stern Belgrad gegen Man City.
Ist in Manchester, ne?
Nee, Belgrad.
In Belgrad, oh, krass. Ja, 0-4.
1-0 City. Atletico gegen Lazio.
2-2.
3-0 Atletico.
Ja, 2-2, glaube ich.
Celtic gegen Feyenoord.
Boah, schwierig. 1-0 Feyenoord.
0-0.
Boah, das ist hart. Das ist hart.
Ja, also es geht um nichts. Feyenoord kann nicht Zweiter werden. Kann auch nicht Vierter werden.
Ja, dann 1-2 Feyenoord.
Okay.
Santiago Jiménez.
Dortmund gegen Paris. Zu Hause.
1-0 Dortmund.
Ja. Das wird wieder so ein geisteskrankes Spiel, wo du denkst, was ist das für eine geile Mannschaft, für eine geile Truppe, die gewinnt die Bundesliga. Ja, und das, ich sag das schon, nächstes Wochenende in der Bundesliga werden die so wieder so grottenschlecht spielen. Ah! Naja.
Ich sag, Füllkrug macht das Tor und Mbappé wird an Kobel verzweifeln.
Würde ich nehmen. Newcastle gegen Mailand.
Ich brauche ein 3-1 Newcastle, weil ich eine dynamische Bruno Gimenez-Karte habe.
Ah, okay.
Und Newcastle muss gewinnen. Die können zwar immer weiterkommen, aber Newcastle muss gewinnen.
Ich sehe auch Newcastle, weil die spielen zu Hause.
Ja, ich brauche ein Upgrade auf dem.
2-0. Porto, Shakhtar Donetsk.
Boah, ist ganz schwierig. 2-1 Porto.
Ich sag, Shakhtar gewinnt 1-0. Sind die damit dann weiter?
Nee.
Champions League? Wie hoch müssen die gewinnen?
3-0.
Schaffen sie auch vielleicht. Real Antwerpen gegen Barcelona.
Ich habe Antwerpen gesehen. Ich habe die geisteskrank overhyped. Aber komplett. 5-0 Barcelona.
1-0 Antwerpen.
Niemals. Ich habe die live
gesehen. Niemals.
Ich habe hier auch gesessen in der Preview. Oh ja, Antwerpen ist voll der spannende Verein und so. Die können vielleicht sogar weiterkommen. Und Marc von Bommel hat sich als Trainer entwickelt. Geisteskrank, gar nichts hat der.
Ja.
Wirklich. Der fliegt raus, diesen Sechster in der Liga.
Ja. Apropos geisteskrank.
Ja.
Heute wurde ein neuer Team-Head-Captain der alten League
revealed?
Ja.
Ist das ein Gossip-Thema?
Ja.
UFO 361.
Nein.
Ach, die haben schon einen Rapper, ne?
Ja, Luciano. Es ist aber...
Ist Eli selber ein Team-Captain? Nee. Nee, das
nee,
ist
nee,
Quatsch.
Nee.
Der ist der CEO of everything. Entschuldigung. Team-Captain. Too low. Sydney.
Nein.
Niklas.
Nein. David Alaba.
Digga, was?
Boah, David Alaba.
Boah, das ist geisteskrank, ne? Oh, und Fun Fact, wusstest du, dass Toni Kroos doppelt so viele Social Media Follower hat wie Gerard Piquet? Nur mal so zur Einordnung.
Nee.
Ja, das ist völlig gut. Ja, das ist 22,8 Millionen zu 45.
45?
Ja, irgendwie 44,1 oder so, oder 44,6. Also nur auf Instagram. Und auf Twitter hat Toni Kroos auch irgendwie, weiß ich nicht, über 10 Millionen.
Total.
Ja, deswegen. Also das ist ja, schon...
Gut, darf man nicht vergessen, dass er gefühlt 10 Jahre bei Madrid spielt, 5-mal die Champions League gewonnen hat.
Ja, deswegen... Gerard Piquet ist zwar so ein Strippenzieher, aber ich glaube, so die Social-Media-Power von Toni Kroos haben wir noch nicht gesehen. Weil der sonst immer nur Toni Kroos Stiftung und ein Herz für Kinder gemacht hat. Jetzt mit Icon League mal so ein Entertainment-Format. Und du siehst es ja schon, Luciano war so die letzten beiden Jahre mit der erfolgreichste deutsche Rapper. Dann hast du noch David Alaba. Wie viele Team-Captains soll es geben? 8?
Weiß weiß ich nicht.
Ich glaube, also, die werden noch ein, zwei richtige Banger auspacken,
ja,
wo du nicht, also, da war ich vom Level her, wo ich hin wollte, viel zu weit drunter.
Ja. Ja, ja, ist eine spannende Sache. Mir ist eben noch was eingefallen.
Also ich bin bereit. Also wer bis hierhin gehört hat, hört auch noch die letzten 3 Minuten.
Ja, ich weiß nicht mehr, was ach doch, genau, ja, Borders League. Das Mitbewerberprodukt von Icon League. Ich habe mich beworben.
Als Spieler? Kann man sich als Spieler bewerben? Stimmt, das habe ich gesehen.
Über Sing.
Ja, ich habe da irgendwie. Stimmt, ich hatte Werbung von Mats Hummels irgendwie, dass man sich da als Spieler bewerben kann. Ehrlich? Ach, geil.
Ja.
Du hast mir das ja geschickt. Da wusste ich es aber nicht. Ich dachte, dass ich da irgendwie vertriebsjobmäßig beworben, aber nee, als Spieler. Ah, cool.
Ja, ja. Ich bin gespannt, ob ich den Zuschlag bekomme.
Wahrscheinlich noch Probetraining und Invitational und so, aber wäre natürlich ganz gut. Doppel-8 powered by Ballers League?
Hey, würde ich nehmen.
Ich würde sogar den Podcast dafür umbenennen, irgendwie im
Ballers League. Doppel-8 Ballers League Podcast.
Ich würde das Doppel-8 in der Eventualität, ich hab's lieb, aber streichen, würde ich Ballers League Weekly oder so.
Ja. Ne? Schauen wir mal. Gut, wir sind durch. Stunde 37 auf der Uhr. An dieser Stelle immer nochmal folgen, liken, abonnieren, teilen und hören.
Hören ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt uns in den Fragen-Dings bei Spotify, dass ihr bis hierhin gehört habt, als Kommentar oder sowas. Das geht nämlich.
Ja, das geht, habe ich auch gesehen.
Ja, mach mal Hashtag drei Punkte mit Jobrat.
Ja, okay. So, alles klar. Ciao.
Reingehauen, ciao.